Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 1, 2, 3. Heute mit Matt.
Video.
Felix.
3, 2, 1.
Fly, der an der Web-Leitung.
Audio. Oder so.
Und ich sag, wenn du schon 3, 2, 1, dann sag ich Risiko.
Oh. Ja. Gute Wahl.
Gute Wahl.
Ein Connoisseur der Worte. Oder so.
Boah, habt ihr alle die Darkwing Duck geguckt?
War das nicht 2, 1?
Risiko? Genau, wollte schon sagen, das hat gar nicht gepasst. Ah,
ja. Das war nicht 3, 2, 1,
ja,
sondern 2, 1.
Ach, egal.
Du hast es verkackt, Ingo. So ist es nämlich einfach.
Ingo.
Nein.
Ja, na, aber 2, 1 sind wir halt nicht mehr.
Ja, gut, aber dann bin ich Quackerjack.
Gut.
Okay, dann bist du Quackerjack.
Aus Prinzip.
Ja. Bleib bei Video.
Okay.
Da hätten wir noch Audio und.
Das hatte aber der Bladi. Ah, der hat es jetzt ja freigegeben.
Ja. Ja, ja.
Was?
Ist so.
Ich bin raus. Worum geht's? Gut.
Man weiß es nicht.
Audio, Video, Foto oder so. Hätten wir auch nehmen können.
Hätten wir das? Hä? Wir müssen gar nichts nehmen. Wir können einfach irgendwelche wilden Sachen am Anfang sagen. Jeder darf sich aussuchen, was er am Anfang sagt.
Genau, wie immer.
So.
Dann kommen wir zu Blast from the Past. Letzte Woche haben wir ja über die HealthKit APIs, über die neuen Sachen geredet, die dazugekommen sind. Ich habe da an unpassender Stelle gelacht und wollte mich ja nochmal dafür entschuldigen. Ich habe ein bisschen was auf den Deckel bekommen.
Zu Recht, muss man ja sagen.
Ja.
Zu Recht.
Und also jedem, dem ich da auf den Schlips getreten bin, nochmal sorry. I'm so sorry.
So.
War nicht beabsichtigt. Wenn man halt erstmal so drin ist, dann lacht man
dann
auch an falscher Stelle. Also tut mir leid. Gut, dann Tote der Woche. Instacast,
was war das nochmal?
Instacast war ein Podcast-Client.
Ist immer noch ein Podcast-Client, aber...
Nee, war... Du kannst es nicht mehr runterladen.
Ich kann es nicht mehr runterladen.
Aber du könntest es noch von irgendwelchen Pirate-Seiten.
Also, weil ich habe es ja immer noch drauf.
Für Android,
ja, du kannst es weiter benutzen, keine Frage. Aber ich suche gerade nebenher noch kurz im iOS-App-Store. Aber
läuft denn der Sync-Dienst noch?
Nee, den schalten sie demnächst ab.
Der wird abgeschaltet. Okay. Der hatte ja auch erst vor kurzem auf so ein Subscription-Modell umgestellt.
Mhm. Das heißt, der Martin Hering.
Und genau, und er hat gesagt, so mehr oder weniger, okay, also wer jetzt gerade nochmal eine Subscription geleistet hat, der kriegt es irgendwie zurück. Und ansonsten ist einfach Schluss. Und der Twitter-Account von Wmedio ist private und auf wmedio.com ist nur noch
discontinued.
Fertig.
Ja, also da ist halt auch gar nichts so richtig, also von offizieller Seite von Wmedio ist gar nichts kommuniziert worden. Was man irgendwie auf Third-Party-Seiten gelesen hat, ist, dass es sich nicht mehr finanziell gelohnt haben soll, das weiter zu betreiben.
Ja, also die korrekte oder die genaue Formulierung, die ich gelesen habe, ist, dass in einer Mail an die ganzen Instacast-Cloud-Kunden, da soll er wohl geschrieben haben, I have run out of funds to continue developing, bla bla bla. So, und das lässt viel Interpretationsspielraum offen. Also, ob das heißt, er hat nicht mehr die notwendigen Mittel, um die Weiterentwicklung zu machen, oder er hat einfach keinen Bock mehr, oder.
Ja, das könnte halt auch bedeuten, er verdient zu wenig, als dass eben was er da an Aufwand reinsteckt. So.
Das ist genau das, was ich auch vermute, beziehungsweise das so aus Erfahrung, was einfach so auch symptomatisch für die App-Entwicklung der letzten Jahre ist, also der Entwicklung vom App Store, ist es eben einfach so, dass man, wenn man so eine Paid-App hat, machst du nicht mehr genug Geld mit. Also aus eigener Erfahrung ist einfach schwierig.
Außer du hast 300 Bazillionen irgendwie Leute, die es runterladen.
Ja, und,
aber du musst ja immer wieder neue Leute haben, die es runterladen.
Ach so.
Ja, oder du hast halt gut. Also
oder du bist halt reich für immer einmal.
Ja,
ja gut. Oder er hat es ja versucht, scheinbar mit diesem Cloud-Service-Subscription-Angebot. Aber wenn da auch nicht genügend Leute mitmachen. Ansonsten wahrscheinlich über die App-Verkäufe alleine regelt es.
Also er hat irgendwie noch mehr andere Apps, irgendwie Snowflake,
ja.
Was kann
das? Es hat nie aus dem Schatten von Instacast rausgeschafft. Das war irgendwie so ein Video aufzeichnen oder Radio.
Audio-Recorder,
genau.
So wie TuneIn-Radios.
Ja, genau, aber... Okay. Naja, ich meine, muss man sich wahrscheinlich ein bisschen auch selber an die eigene Nase fassen. Vielleicht jetzt nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, Podcast-Client in dem Umfang ist halt auch echt insofern ein bisschen ein Scheiß-Business, weil du hast die Podcast-User, also die Hörer, das ist eine extrem diverse User-Gruppe, da hat jeder unterschiedliche Anforderungen. Also in meinem Freundesumfeld sind viele Leute Podcast-Hörer und da höre ich die wirresten oder, sag ich mal, wildest auseinandergehendsten Anwendungsfälle und wie jeder Podcast hört. Das heißt also, du hast es da schon mal schwer, irgendwie genug Leuten es recht zu machen mit deiner Podcast-App. Gleichzeitig hast du auf der Podcast-Produzentenseite auch irgendwie so ein, sage ich das jetzt nett, ohne dass wir den nächsten Shitstorm im Haus haben.
Mach einfach was nicht Nettes. Ich finde, wir brauchen noch einen Shitstorm.
Noch einen Shitstorm, okay. Auch so eine Reihe von Halbdilettanten sitzen.
Das ist gut. Ich glaube, das reicht.
Ich würde mich als Halbdilettant bezeichnen. Das ist okay. Ich glaube, wenn ich damit leben kann, können vielleicht auch andere damit leben. Ich weiß
nicht. Ich glaube nicht.
Also du meinst jetzt in Form von Audioqualität oder von
nee, das ist ja dem Podcast-App-Hersteller egal. Sondern eher so von dieses ganze Subscription-Ding, ja. Also da gibt's halt viele, die orientieren sich eben, wie sie ihre Subscriptions und ihre Feeds da machen, an dem, was halt Apple vorgibt, weil das halt so der Standard ist. Also nicht der Standard, aber das halt der meisten verbreitet ist. Also ich habe da irgendwie viele Formatkriege irgendwie gehört. Und ich glaube, dass das auch für so einen Podcast-App-Entwickler irgendwann einfach ein bisschen zu blöd wird.
Und ja, ich glaube, halt auch eines der Probleme, was es dann gibt, dann gibt es ganz viele Leute, die schreien dann nach Flatter-Integration und nach Chaptermarks und nach sonst was und das sind alles Features, die sind nach dem, was ich so bis jetzt gehört habe und nach dem, was ich vermuten würde, sind die sehr aufwendig zu implementieren und dann sind es aber letzten Endes wahrscheinlich Features, wo eine ganz kleine Minderheit sehr, sehr laut danach schreit und wenn du dich dann halt danach richtest, da kannst du dich halt auch schnell verrennen und dann gewinnst du halt trotzdem keine weiteren User damit, indem du jetzt so, würde ich jetzt mal sagen, Randgruppen-Features implementierst.
Genau. Vielleicht können wir mal kurz durch die Runde gehen. Wer von euch benutzt jetzt noch Instacast?
Ja. Yeah. Ich habe dieses andere, wie heißt der? Keine Ahnung, dieses kostenlose Ding. Wie heißt denn der? Ich suche das raus und du musst weiter.
Der Android-User. Ich habe Instacast Android sehr lange benutzt und was ich eigentlich sehr cool dran fand, dass es eben eine Mac-App und eine iPhone-App gab. Und mittlerweile benutze ich Overcast. Im Wesentlichen deswegen, weil mir die App ganz gut gefällt und die App war lange Zeit sehr viel flinker als Instacast. Und Overcast hat so App-Links, da kann man schön weil der ja im Prinzip die Folgen bei sich zwischencached, da kann man dann schön so Permalinks auch verteilen. Also kann sagen, hier an der Stelle hat der das und das gesagt und hat einen Link.
Genau, und dann geht dann halt eine Webseite mit einem Webplayer auf, wo man an die Position springt. Das konnte aber Instacast, glaube ich, auch.
Okay.
Also ich habe AntennaPort nur ganz kurz. Ich habe dieses blaue Ding.
Ja, AntennaPort ist, funktioniert der hat auch sehr viele Features, da ist die UI aber leider. Also es ist
wie oft guckst du auf dein Dings? Ja. Meistens hörst du ja dann die Musik.
Ja, aber schon, um es überhaupt auszuwählen, kriege ich jedes Mal die Krise.
Du musst einfach deine Playlist für immer voll halten, dass quasi du niemals reinschauen musst.
Egal. Also okay. AntennaPort ist von Feature-Umfang sicher mit am besten, aber
und Flydi?
Ja, also ich bin da durch sehr viele Apps in den letzten Jahren, was ist sehr viele, ich glaube durch 4 oder 5 Apps bin ich durchgegangen. Ich habe angefangen eigentlich mit Downcast. Habe ich sehr lange verwendet. Ich bin dann mal zwischendurch, ich habe mir dann mal Instacast gekauft, das mal ausprobiert und ich habe es nicht gemocht, sagen wir es mal so. Ich habe da auch schon irgendwie vor ein paar Jahren in der Sendung drüber rumgeheult, weil es einfach ganz viele Dinge meiner Meinung nach nicht so gemacht hat, wie ich sie jetzt erwartet hätte.
Du bist schuld, Vladi.
Er hat es ja gekauft.
Als Overcast gelauncht ist, habe ich das gekauft und benutze das auch fleißig. Und das ist mittlerweile eigentlich auch so, finde ich, es ist nicht perfekt, aber es ist gut genug, dass ich da relativ glücklich mit bin. Also ich fand zum Beispiel das UI früher, bevor dann diese iPad-Version kam, fand ich hübscher. Mittlerweile klicke ich manchmal neben irgendwelche Buttons oder so. Ich bin aber ziemlicher Fan von diesem Smart Speed Feature, das was automatisch quasi kleine Sprechpausen rausschneidet und somit dann halt dafür sorgt, dass ich nicht so lange brauche, um irgendwelche Podcasts durchzuhören. Und okay, ich auch, also ich höre immer so auf, weiß ich nicht, 1,3-facher Geschwindigkeit ungefähr.
Also nicht und bewusst, sondern das macht das Smart Speed.
Nee, ich habe die Geschwindigkeit auch ein bisschen hochgedreht, weil das bei aus irgendwelchen Gründen bei Overcast auch nicht so bescheuert klingt wie bei anderen Clients. Also ich höre Podcasts im Normalfall so ganz minimal ein kleines bisschen schneller, weil mir das einfach so ein bisschen Zeit spart. Und gerade bei Podcasts, wo dann die Leute so ein bisschen langsamer reden und so und ich mich vielleicht deswegen ein bisschen langweile, habe ich das ein bisschen schneller gedreht.
Okay.
Ich bin eigentlich ganz happy damit. Wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich so von der Benutzung ausgehe, wäre zum Beispiel für jemanden wie meine Freundin gar nichts. Sie benutzt weiterhin Downcast, weil sie viele Features von diesem Client benutzt, die Overcast zum Beispiel nicht hat. Also so Sachen wie Videopodcasts oder Streaming in Podcasts und solchen Geschichten. Ja.
Also wir merken, es gibt ziemlich viele Clients da draußen, die alle unterschiedliche Zielgruppen haben und ja, von daher...
Dafür, dass die Gruppe selber relativ divers und klein ist, ist es eigentlich komisch, dass es so viele verschiedene...
Jetzt gibt es halt einen weniger.
Naja, also, aber trotzdem einen der bekanntesten weniger.
Ja.
Also,
ja. Also zumindest hierzulande würde ich sagen, einer der bekanntesten. Ich weiß jetzt nicht, wie es international aussah, weil es wahrscheinlich auch ein deutscher Entwickler war. Was ich noch zu Instacast sagen wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass derjenige, oder ich weiß nicht, ob es dann zum Gegenende auch mehrere Leute waren, die da dran gearbeitet haben, dass der oder diejenige sich halt auch wahrscheinlich viele Kunden vergrault hat, weil die sehr stark mit dem Monetarisierungskonzept rum experimentiert haben. Dann war das mal, ich glaube, anfangs war das mal so eine Paid-App für 2-3 Euro.
Ja, dann
musste man irgendwelche Sonderfeatures per In-App-Purchase freikaufen, dann kam eine neue Version raus, die ist dann wieder eine Vollpreis-App gewesen, die irgendwie auf einen Schlag 5 oder noch mehr oder 6 Euro sogar gekostet hat. Dann wollten sie auf ein Subscription-Modell umstellen und mit jeder Version ist dann quasi das Geschäftsmodell geändert worden und ich glaube, das hat viele Leute halt auch vor den Kopf gestoßen.
Ja, das stimmt leider. Also zwischendurch auch, ich weiß gar nicht mehr, was der Wechsel von Instacart 1 auf 2, du konntest auch deine Sachen nicht übernehmen, du musstest alles neu eintragen und das war schon ein bisschen ungeschickt gelöst.
Ja.
Also das hat mich damals auch ziemlich genervt. Ja. Also ich meine, du kaufst die erste Version, gut, ich weiß nicht, 4 Euro oder irgend sowas waren es, das tut ja nicht weh, aber wenn du dann danach nochmal kaufen sollst und dann schon die Übernahme nicht richtig funktioniert, dann hatten sie auch Probleme mit der iCloud-Anbindung ganz am Anfang, was jetzt vielleicht nicht die Probleme von Entwickler waren, sondern eher von Apple.
Es gab auch andere Leute, die irgendwie Probleme mit der iCloud hatten,
genau.
Aber
ja. Trotzdem ist es ja ein Punkt gewesen, bis sie dann selber einen Dienst aufgebaut haben und jetzt Subscription-Modell. Also klingt für mich eigentlich am logischsten, dass das funktioniert hätte, aber vielleicht waren da jetzt nicht genügend Leute, die das mitgemacht haben.
Also ich glaube, da wehren sich auch ganz viele Leute mit Händen und Füßen, weil, dann habe ich ja 1000 Apps installiert, die vielleicht irgendwie immer mal wieder Geld von mir haben wollen und auch wenn man das irgendwie dann manuell bestätigen muss. Aber ich sehe das auch selber bei mir. Wenn ich irgendwie eine Vollpreis-App habe, die ich einmal kaufe und die dann eine Weile Updates bekommt, dann bevorzuge ich die immer gegenüber von Apps, die irgendwie ein Subscription-Modell haben.
Ja, kann ich.
Also ich habe eine App, die ich benutze, das ist Run Meter, das ist meine App, die ich so zum Joggen und Fahrradfahren benutze und die hat auch ein Subscription-Modell, aber da zahle ich halt irgendwie einmal im Jahr 5 Euro und dann werde ich halt irgendwann nächstes Jahr wieder gefragt und dann denke ich mir auch, war das gut genug? Ja, nein, vielleicht und dann zahle ich die paar Euro halt nochmal. Also mir geht's da jetzt nicht so um den Preis, sondern eher, dass es halt auf Dauer unübersichtlich wird, welche App denn wie Geld von dir will.
Also sehe ich so ähnlich, ja. Ist vielleicht auch irgendwas, was sich irgendwann mal ändern wird. Also ich meine, wir kommen halt aus der Generation, wo du halt
alles kostenlos.
Nee, nicht alles kostenlos, sondern du bist halt in den Laden gegangen, hast deine CD gekauft, die hat halt irgendwie 40, die hat sich 40 Euro gekostet oder 50 oder 60 oder 70, die hat dir gehört und du hast halt deine Updates vielleicht gekriegt oder brauchtest du vielleicht damals auch nicht. Auf jeden Fall konntest du das Spiel so oft und so lange spielen, wie du willst. Oder das Programm so lange und so oft benutzen, wie du möchtest, bis halt irgendjemand dir ein Update wieder verkauft hat. Und es ändert sich ja gerade alles. Also guck dir die Geschichte an, die Adobe da macht mit ihren Creative Cloud Zeug. Microsoft wird garantiert auch auf sowas umsteigen, ja, also da oder, gab, oder ist die, dabei.
Gab es schon lange Gerüchte, dass dann halt irgendwie zukünftige, oder ist glaube ich schon angekündigt worden, dass zukünftige, also ich verrate jetzt nichts, was ich irgendwie intern erfahren hätte, sondern das war halt auch von irgendwelchen Rumor-Seiten, dass es da Gerüchte gibt, dass halt zukünftige Versionen von Windows dann halt auch eher durch Subscriptions finanziert werden sollen.
Ja. Also wir sehen einfach, es bewegt sich immer mehr in die Richtung, ja, und vielleicht hat die nächste Generation dann überhaupt gar kein Problem mit mehr lauter Subscriptions abzuschließen, weil das einfach für die normal ist, weil das der normale Weg ist, wie man an Programme und Spiele rankommt.
Also ist halt bequem für den Hersteller der Software, weil man muss sich nicht mehr großartig um so Dinge wie Upgrade-Pricing kümmern oder man muss sich nicht irgendwie drum kümmern, werden Leute jetzt eine neue Version von irgendeiner Software kaufen oder so? Sondern man kann halt mehr oder weniger, man hat seine aktuelle Abonnentenzahlen und die kann man halt in seine Kalkulation mit einberechnen und dann sagen, okay, wir haben jetzt so und so lange Zeit, neue Features zu bauen. Die Finanzierung dafür ist halt gesichert, weil wir haben eine bestimmte Anzahl von Leuten, die das halt beständig bezahlen. Und ich glaube, das macht es halt dann einfacher zu planen. Auf der anderen Seite ist es halt dann für die Kunden ein bisschen blöd, weil die halt nicht wirklich wissen, was sie kriegen. So.
Ja, also klar, für ein Unternehmen ist es viel besser, wenn sie wissen, sie haben 100 Abonnenten, jo. Da kommen jeden Monat so und so viel Geld rein. Ich meine, lässt sich wesentlich besser kalkulieren, als wenn du sagst, du verkaufst es hier und musst halt gucken und musst da Marketing dafür betreiben, dass es dann auch wirklich in der Stückzahl gekauft wird, dass du es weiterfinanzieren kannst.
Das ist halt das Nächste. Dann arbeitest du gehst du quasi in Vorarbeit für 2-3 Jahre, wenn es jetzt eine größere Software ist, schreibst die, investierst da jede Menge Geld in Form von Arbeitszeit rein und dann weißt du halt nicht, wie viele Leute denn überhaupt die neue Version kaufen wollen oder ob sich irgendwie alle beschweren, weil sie keine Lust drauf haben und vielleicht ist doch dann Leute die alte Version weiter benutzen oder keine Ahnung. Also du hast dann halt aber mehr oder weniger auch eine Möglichkeit, die Leute auf neue Versionen zu zwingen, was sie vielleicht auch gar nicht wollen.
Ja, genau.
Das ist also halt auch so ein Problem.
Aus Business-Sicht sehe ich total die Vorteile. Als Kunde, wie gesagt, das kann jetzt sein, einfach weil man es gewöhnt ist. Also ich will mich auch nicht in irgendein Abo-Modell drängen lassen. Also es ist auch, ich weiß nicht, vielleicht ist es psychologisch viel einfacher, irgendwann mal 30, 40 Dollar auszugeben oder Euro oder 100 Euro, als zu wissen, du musst jetzt da jeden Monat 10 Euro zahlen. Ich weiß nicht. Und 10 Euro mag vielleicht auch nicht viel klingen, aber das versackt dir halt irgendwo, wenn du dann 100, 200 Subscriptions für über unterschiedliche Dinge hast und alle buchen von deinem Konto ab. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, ich würde es halt nicht wollen. Oder ich will es nicht. Ja. Ist schon so schlimm, dass Strom, Miete und sonst was alles weggeht, wenn du noch 200 andere Sachen hast, die da jeden Monat kommen und abbuchen. Ja, gut, dann aber
vielleicht ist es einfach mittlerweile so ein Paradigmen-Shift oder Paradigmenwechsel, ist glaube ich das deutsche Wort dafür, dass man halt mittlerweile Software nicht mehr als Produkt verkauft, sondern als Dienstleistung. Also dass man halt sagt, okay, du bekommst Software, die ist irgendwie an das Internet angebunden, da sind vielleicht noch Speicherdienste und sonst was mit dran. Und ich habe jetzt zum Beispiel gar kein Problem, hier irgendwie meine 20 Dollar im Jahr für sowas wie Fitbit auszugeben, weil ich weiß, da läuft eine Infrastruktur, mit der synchronisiere ich mich. Also Fitbit ist so eine Seite, so eine Web-Applikation, die auch eine API bereitstellt, um RSS-Feeds zu managen und zu synchronisieren. Und da habe ich überhaupt kein Problem damit, weil das ist mir halt klar, das ist eine Dienstleistung, da betreibt jemand Infrastruktur für mich und so weiter, aber bei so einer App ist das halt nicht so offensichtlich. Auch wenn jetzt zum Beispiel hinter solchen Produkten wie Overcast oder wie Instacast, wenn da steht ja auch eine Infrastruktur, die das ganze Syncing und Indizieren der Feeds und so weiter bereitstellt, das muss ja auch jemand bezahlen.
Ja. Ja, ich meine, ja, und dann schließt sich da ein Stück weit halt wieder der Kreis, ne? Also das war dem Entwickler von Instacast, dem Martin Hering, wahrscheinlich am Ende einfach zu blöd, weil er hat zu wenig dafür bekommen, weil vielleicht hat er deswegen auch so rumexperimentiert, er hat es anscheinend halt einfach den Usern nicht erklärt bekommen. Mhm. Kann man jetzt als seinen Fehler sehen oder den des Produkts oder den
Der User, der, die User der sind User schuld.
Natürlich. Oder allen irgendwie ein bisschen zusammen. Also monetarisieren von sowas ist schwierig, auf jeden Fall.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich finde das auch immer spannend. Also ich höre ja auch hier The Accidental Tech Podcast, wo auch unter anderem der Marco Arment, der Overcast programmiert, mit dabei ist. Und da finde ich das auch immer ganz interessant, was der da so zu erzählen hat, wie er so seine, seine Strategie fährt. Auf der einen Seite muss ich sagen, okay, der war Mitgründer von Tumblr, der hat da jede Menge Aktienoptionen gehabt oder vermute ich mal relativ viele Aktienoptionen und der hat da noch so ein paar andere Produkte wie Instapaper und The Magazine und solche Geschichten an Firmen verkauft, weil er sie nicht mehr weiterführen wollte. Also ich glaube, da ist halt ein finanzielles Polster da und er kann sich das halt auch erlauben, so einfach mal zum Spaß eine Podcast-App zu machen, weil er die vielleicht auch selber benutzen will. Ich glaube schon, dass der damit auch sein Geld verdient, aber er, glaube ich, müsste es jetzt nicht unbedingt tun.
Okay.
Aber ja.
Ja. Gehen wir zum nächsten Toten der Woche. War, glaube ich, eine längere Diskussion, aber ist ganz interessant zu sehen, dass nur an diesem einen Beispiel der Podcasting-App, die da jetzt leider nicht mehr zur Verfügung steht, also zumindest aus meiner Sicht, weil wie gesagt, ich habe den gerne benutzt und benutze ihn immer noch, wie man da dran zeigen kann, wohin gerade die Entwicklung geht und wir sind mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren sich dann, oder was sich überhaupt durchsetzt, ja, gerade geht auf jeden Fall alles oder ziemlich viele Sachen in die Richtung Subscription-Modell. Gut, noch tot ist Mandriva.
Noch töter.
Was war das nochmal?
Das war dieses Linux-Ding aus Frankreich.
Genau. Aber die hatten wir schon mal, das Toten, ne?
Also wir hatten, da hat sich vor einigen Jahren mal eine Gruppe abgespalten und eine Open-Source-Distribution auf Mandriva-Basis dann gemacht. Gibt auch immer noch Open-Mandriva, aber die haben, wie hieß denn die gegründet haben? Die gibt's auch immer noch. Aber die Firma hinter Mandriva Linux selber, also dieses Unternehmen, ist jetzt leider pleite und gibt's nicht mehr.
Dabei haben wir die erst vor 3 Jahren als Untoten der Woche gehabt, ja.
Echt?
Und zwar in Binärgewitter Talk, Jodling Yeti.
Jodling Yeti, da sind wir, irgendwann sind wir da.
Jodling Yeti, ja, sind wir da.
Das ist bald. Noch 10 Jahre oder
wir
so.
Wir müssen unbedingt Mark Shuttleworth überzeugen, dass die, was weiß ich, Ubuntu 23x.
Irgendwas 0.04 oder so.
Ja, genau, oder Punkt 10. Unbedingt Jodling Yeti heißen muss. Weil wir waren die Ersten, die das gesagt haben.
Wir haben es gesagt. Deswegen
wir haben es gesagt. Wir
dringend
haben Zeit. Jetzt müssen wir es nur noch wahr machen.
Ja, wir müssen ganz hart
unsere Prophezeiung selber. Ja.
Lustig an Mandriva ist, das weckt so Erinnerungen in mir, weil das war so eine der ersten Linux-Distributionen, also Mandrake damals, war so eine der ersten Linux-Distributionen, die ich versucht habe zu installieren. Da waren aber dann irgendwie die Images, die ich runtergeladen habe, kaputt und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwie Fedora Core 2 war es, glaube ich, was ich dann mal irgendwann installiert habe. Davor hatte ich schon mal irgendwie so ein Red Hat 9, also nicht Red Hat Enterprise, sondern Red Hat 9 oder 8 oder sowas irgendwie so mal auf anderen Kisten installiert, aber das war so eine der ersten Distributionen, die ich versucht habe, auf meinen Desktop-Computer zu installieren. Langes her.
Damals.
Damals.
Ja. Also, genau. Ja, ich hatte tatsächlich Mandriva nie benutzt. Ich habe ja sehr, sehr lange OpenSUSE verwendet. Ja. Oder SUSE damals, SUSE Linux und dann OpenSUSE. Und ja, dann irgendwann auf Arch Linux gewechselt. Mageia hieß die Distribution, die ich meinte. Also es gibt Mageia immer noch, was eine Open Source Variante von Mandriva Linux ist. Und es gibt immer noch Open Mandriva, die werden auch weiter funktionieren, aber die Firma dahinter existiert halt nicht mehr. Und ja,
okay.
Gut. Tot. Schade, auch in dem Bereich. Alles geht es an einigen Stellen bergab. Dann Yahoo Pipes.
Yahoo Pipes, das ist echt eine traurige Sache, weil ich habe das benutzt, wahrscheinlich war ich der letzte Typ, der das noch hergenommen hat.
Du hattest in irgendeiner Sendung mal erwähnt und ich fand das eigentlich ganz cool, ich habe es aber selber nie verwendet. Ja. Du hast doch irgendwas mal auf Binärgewitter gebaut gehabt, oder?
Ich ab und zu mal gemacht habe, ist halt so als S-Feeds quasi gefiltert nach bestimmten Sachen, weil das geht damit relativ gut und war auch relativ einfach. War quasi so eine Art Lego-Zusammensteck-Programmiersprachen Webseite, wo du sagen konntest, quasi als Input, nimm diesen RSS-Feed und dann mach mit diesen Teilen von dem RSS-Feed bestimmte Sachen und dann lass da wieder ein RSS-Feed raus.
Ja, genau, du konntest so grafisch so eine State-Machine im Prinzip zusammenbauen, die das Zeug verarbeitet, das du aus irgendeinem Feed oder irgendeiner Datenquelle bekommen hast.
Genau.
Ich erinnere mich noch daran, weil wir hatten das in der Vorlesung zum Thema Web-Services, da die Vorlesung lief so ungefähr nach dem Schema: Hier, das ist Yahoo Pipes, ihr kennt alle möglichen Web-Standards, das kann man alles irgendwie da rein und jetzt spielt mal ein paar Stunden damit rum und
also das Problem
zeigt uns danach, was ihr gebaut habt.
Problem ist, wenn du da quasi Text wirklich manipulieren willst oder irgendwelche Sachen damit machen willst, das ist dann nämlich voll der riesen Pain auf einmal.
Ja.
So Sachen filtern und so die Standardsachen, was sich die Leute halt überlegt haben, was man damit machen könnte, sind alle voll easy und alles andere ist so, ja, du könntest hier als andere Source könntest du diesen einen Webservice nehmen, den du selber in Perl baust und denkst du so, okay, warte, das war nicht der Plan, dass ich noch einen eigenen Webservice brauche, nur damit Yahoo Pipes irgendwelche Sachen concatenaten kann, irgendwie einen String concatenaten.
Und, aber mal blöde Frage, kann man sowas dann nicht irgendwie auch halbwegs intelligent mit if this then that lösen mittlerweile? Also
je nachdem, wie einfach dein quasi deine Anforderungen sind.
Ja, ich gucke jetzt mal.
Aber mit Yahoo Pipe ging viel mehr. Da ging quasi, du hast dann wirklich verschiedene Building Blocks gehabt, die und Loops und so Zeug, das konntest damit echt viel machen.
Das war halt auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Level angesiedelt.
Ja, also, genau. Aber nicht halt niedrig so, genug für ganz viele andere Sachen dann auf einmal wieder.
Das war halt im Prinzip so Pseudocode in Building Blocks, in so Lego-Blöcke verpackt.
Also ich habe gerade mal geguckt in If This Then That, da kannst du dich halt so durchklicken, da kann ich jetzt sagen, hier ein RSS-Read und wenn der RSS-Feed einen bestimmten Keyword matcht, dann leg halt einen Trigger an und mach irgendwelche Dinge, aber du kannst jetzt halt nicht so so komplexe Dinge machen, sondern es ist halt wirklich, wie der Name sagt, du legst irgendwelche Quellen fest und wenn dann bestimmte Dinge passieren, dann möchtest du Aktionen auslösen.
Kann der dir auch ein RSS-Feed rauslassen?
Ich klicke mich gerade mal durch und guck mal, was passiert.
Okay. Ja. Also ich glaube auch, Yahoo Pipes konnte also wesentlich mehr einfach und es ist schade, dass wieder eigentlich eine der letzten coolen Sachen, die Yahoo so gemacht hat, diesem Sparwahnsinn da zum Opfer fällt. Ich meine, gut, es ist bei Google ja auch nicht anders, dass manche coole Sachen einfach mal weggehen.
Ja.
Aber Yahoo hat jetzt nicht so viele.
Ja. Was haben Sie gesagt? Nicht mehr Ihre Core-Kompetenz oder so?
Was ist bei denen die Core-Kompetenz?
Die werden damit halt auch nichts verdient haben. Das ist halt ein gewinnorientiertes Unternehmen.
Ja, also die Core-Kompetenz war.
Aber trotzdem heißt es ja Yahoo Pipes und wenn ein paar Leute Yahoo mit einem coolen Unternehmen verbinden, heißt es ja auch schon mal, ist es ja auch schon mal Gewinn.
Das reicht nicht.
Ja.
Nee, also.
Ja, gut, vielleicht, wenn es nicht ihre Core-Kompetenz ist und sie nicht mehr cool sein wollen.
Ja, genau,
und
also nicht das ist wirklich so,
sie wollen
nur noch Kacke sein und wenn das ihre Core-Kompetenz ist, Kacke sein, dann ist gut, dass die Yahoo Pipes so gemacht haben.
Ja.
Ich habe gerade mal geguckt, also bei If This Then That, da kannst du dann keinen externen Feed, du kannst dir irgendwie eine E-Mail generieren oder eine SMS oder irgendwelche Chat-Nachrichten oder solche Dinge, aber du kannst jetzt nicht sagen, generiere mir doch nochmal ein Feed daraus.
Ja. Naja, so ist es halt. Ein bisschen traurig. Ich habe einen Kumpel, habe ich vor 2 Wochen Yahoo Pipes gezeigt. Er so, oh, ist voll cool, hat damit irgendwelche Sachen gebaut und dann hat er es fertig gemacht und eine Woche später sagt er, ja, Yahoo Pipes ist jetzt vorbei für euch. Und er so, nein. Naja. Manchmal muss man halt auch einfach Pech haben. Was haben wir noch?
Manchmal beißt einem das Leben in den Arsch.
Telnet.
Telnet bei Fritzboxen? Oh nein, was machen wir jetzt ohne Telnet? Ja, haben wir vielleicht SSH?
Nee.
Oh.
Also, das war ja immer sozusagen die Chain, die du machen musst. Du musstest den Telnet anmachen, um dir dann auf die Box drauf zu kommen, um dir dann zum Beispiel SSH oder andere Sachen drauf zu tun.
Und jetzt geht es nicht mehr?
Und das geht jetzt gar nicht mehr?
Oh, nee. Wir wollen das überhaupt gar nicht mehr supporten. Also, wieso? Du müsstest. Ja, frag mich doch nicht.
Scheiße, ey.
Also, ich mag ja die Fritzboxen total. Erstens, weil die Oberfläche gut ist, weil es ein paar schöne versteckte Features hat, die wir ja schon öfter gesagt haben, wie zum Beispiel kannst du dir einfach Mitschnitt so vom Traffic kannst du dir einfach mal runterziehen und dann mit Wireshark analysieren. Und solche Sachen, ja, da ist die Fritzbox ja eigentlich echt cool. Und ich hatte öfter irgendwelche Dinge, wo ich tatsächlich mit Telnet angemacht habe und dann irgendwelche kleinen Skripte mit auf die Fritzbox gelegt habe und das ist dann jetzt alles vorbei.
Ja, Urban Bastard sagt übrigens dazu, War und ist Telnet kein Leistungsmerkmal der Fritzbox?
Ja, super. Darum geht's ja nicht. Also ich meine, diese anderen versteckten Sachen sind garantiert auch kein Leistungsmerkmal. Und selbst wenn es ein Leistungsmerkmal war, wie zum Beispiel Other OS bei der PlayStation 4.
Da war es ja wirklich ein Leistungsmerkmal.
Ja, sag ich ja. Da war es ein Leistungsmerkmal und trotzdem haben sie es gestrichen und trotzdem sind sie damit durchgekommen. Also, das ist ja jetzt keine Begründung.
PlayStation 3 kann gar nichts.
Ist ja egal. Ja.
Alles ist
PlayStation.
PlayStation 1 geht. Direkt CD eingelegt und Linux gebootet.
Ja. Also, blöd. Ich find's echt blöd. Also, und sie begründen so ein bisschen damit, dass es Leute aus Versehen eingeschaltet haben. Ich wüsste gar nicht, wie man das aus Versehen einschalten kann. Weil du musst einen Decktelefon in die Hand nehmen und einen ganz bestimmten Code wählen, den du so einfach mal aus Versehen nicht wählst. Und wenn du nicht weißt...
Konami-Code oder welchen? Up, up, down, down, left, right, left, right.
Nee, so Sternchen, Raute, 4711, Sternchen, Raute, sowas.
4711? Das wählt man schon aus Versehen.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Sternchen, Raute.
Sternchen, Raute, 4711 würde ich auf jeden Fall aus Versehen mal drücken.
Ja, ja. Es war nicht 4711, aber irgend sowas in die Richtung.
So.
Na gut. Und das damit zu gründen, dass irgendwie drei Leute es aus Versehen falsch eingeschaltet haben, finde ich affig. Und die ganzen Leute auszusperren jetzt, die es wirklich für was Sinnvolles verwendet haben, ja, also ärgert mich ziemlich, muss ich sagen. Ja, also ich meine,
halt
es ist jetzt
auch
nur
ein Support-Problem. Du musst halt dann wahrscheinlich auch
ja, aber
Support
das
für Leute bereitstellen, die sich damit halt irgendwelche Dinge kaputt machen. Ja.
Nee, also vielleicht werden diese Support-Leute natürlich aufschlagen, aber wenn du Telnet einschaltest, sagt dir die Fritzbox, wenn du dich einloggst, Achtung, du hast irgendwas an der Fritzbox gemacht, was nicht supported wird, sagt sie dir ganz groß.
Ja gut, aber das hindert ja die Leute nicht dran, den Support anzurufen.
Ja, aber gut, dann sagt man, steht bei ihnen das da drauf? Ja, nein, dann helfen wir ihnen nicht. Das war relativ einfach. If then else. If this then that.
Du kannst ja auch lügen, einfach. Du kannst sie anlügen.
Dann verbindet dich AVM.
Du kannst dann halt wütend irgendwo auf Twitter rumhaten und sagen, oh, ist so ein Scheißprodukt und oh, der Support ist so unfreundlich und dann denken sich andere Leute, oh, kaufe ich nicht, weil...
Naja. Also, es ist halt immer die Frage, willst du die Multiplikatoren verhauen und die Meinungsmacher, indem du jetzt ein Feature abschaltest, was halt die Leute verwenden, ja? So, ich habe schon ziemlich viele Leute eine Fritzbox aufgequatscht. Jemand, der aus Versehen Telnet einschaltet, glaube ich, quatscht keinen Leuten eine Fritzbox auf.
Vielleicht. Versehentlich.
Ja.
So, whoops. Oh, genau. Jetzt habe ich ihm eine Fritzbox
Telnet
verkauft.
Ja, genau. Ich habe dem Telnet aus Versehen also, Telnet eingeschaltet und dem dritten habe ich eine Fritzbox verkauft. Ja.
Aus Versehen.
Whoops. Also Ingo, ich stimme dir zu, von dem Hack-Value ist es ziemlich lame, aber ich denke mir, es wird da wahrscheinlich schon Gründe gegeben haben, ansonsten hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn es da nicht irgendwelche, also wenn es dieses Feature mal gab und entweder ist es teuer, sowas weiterhin zu maintain, was ich nicht glaube, sondern da gibt's wahrscheinlich irgendwelche anderen Gründe, warum man das, also weißt du, die sind ja jetzt nicht, das sind ja jetzt nicht von Natur aus einfach böse Menschen, die den Kunden was wegnehmen wollen,
doch,
sondern da wird's wahrscheinlich schon Gründe für geben.
Nein!
Doch!
Die sind böse! Ja. Böse Menschen!
Ja, böse Menschen. Und ja, irgendwie um meinem Ruf als Consumer irgendwie gerecht zu werden. Ich habe ja auch eine Fritzbox, aber ich habe tatsächlich noch nie irgendwie das eingeschaltet, weil,
Mann.
Ich weiß nicht, mit der Funktionalität war ich bis jetzt immer so zufrieden. Und wenn ich dann irgendwie Dinge skripten wollte oder so, dann habe ich halt einen Raspberry Pi irgendwo hingehängt. Oder andere Dinge getan oder keine Ahnung.
Nee, es gab, also ich habe tatsächlich zwei, drei Projekte, wo das... sozusagen.
Einfach nie wieder Upgrade jetzt.
Nötig war das zu machen, ja.
Machen wir weiter, oder?
Ja. Ich find's jedenfalls blöd. Ja. Blöd. Saublöde Bande. Gut.
Wir haben auch noch gute News.
Untote der Woche.
Untote.
So, wer ist denn untot?
Vor wie viel Monaten war das? Vor drei Monaten oder so? Vor vier Monaten?
Vor sieben? So lange ist es schon her?
Zeit vergeht so schnell.
Fast sieben Monate.
Haben wir, oder hat die Sonde mit dem Namen
Philae.
Ja, das ist der Lander, oder?
Ja.
Es gibt ja die Sonde, die hingeflogen ist.
Ach so, die Sonde.
Ist jedenfalls eine Sonde zum Meteoriten geflogen und hat dort einen Lander namens
Rosetta.
Rosetta. Hat einen Lander namens Philae dort auf diesem Meteoriten abgeworfen. Ist.
Mhm. Abgeworfen, naja, er hat quasi, losgelassen.
Quasi, also ich meine, wie man halt in quasi Schwerelosigkeit was loslässt.
Dinge loslässt.
Schleudert, genau, wegschleudert,
die,
ja.
Die bewegen sich ja beide schon, also der hat den quasi, oder weniger.
Nein, er hat ihn losgelassen.
Losgelassen und dann ist das Ding halt gelandet.
Ja, genau.
Auf dem, mal gucken, ob ich es aussprechen kann.
Churi.
Churyumov Gerasimenko.
Ja, Churi. Einfach nur Churi.
Churi. Genau. Oder Churi. 67p.
Dort ist dann der Lander quasi auf diesem Stein gelandet. Und als nächstes wäre eigentlich angedacht worden, dass er losgeht und irgendwelche coolen Dinge macht. Weil er ist ja gelandet. Und
naja, er ist gelandet und sollte sich eigentlich richtig festhalten. Und das richtig festhalten hat nicht geklappt. Er musste irgendwie dreimal sich richtig festhalten. Und ist dabei dummerweise im Schatten gelandet und hat nicht genug Sonne abgekriegt und ist dann halt nach den paar Aufgaben, die er erledigen konnte mit seiner Batterie,
ist dann halt
einfach gestorben.
Ja, in quasi Winterschlaf. Ja.
Ja. Und jetzt?
Deep Hibernation.
Jetzt ist er wieder da. Nach 7 Monaten hat sich irgendwie dieser Stein ein Stück weit gedreht, dass er jetzt irgendwie Sonne wieder bekommt.
Bin wieder da.
Wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja,
oder er hat einfach lange genug gewartet.
Der Komet ist ja jetzt halt näher an der Sonne auch.
So. Ja, das
ist ja also, der, weißt du, der fliegt, der wenn hier die Sonne ist, fliegt der immer so.
Ja, das können jetzt auch alle Hörer besonders gut sehen.
Fliegt also eine elliptische Bahn.
Genau, eine elliptische Bahn um die Sonne.
Nähert sich dann der Sonne.
Genau, und dann fliegt er auch irgendwann wieder von der Sonne weg. Und
ja, bis dahin, ob er das überlebt, jemals von der Sonne wieder wegzufliegen. Also er kommt jetzt zwar immer näher, aber dann wird es da halt so. Dann wird es halt so heiß, dass eventuell halt die ganze Elektronik
dafür ist seine Batterie dann voll, muss man auch sehen.
Also ja, ist gut. Da passieren ja auch andere Dinge, wenn der Sonne näher kommt, zum Beispiel schmilzt der.
Ja. So. Zum Beispiel, das könnte ein Problem werden.
Könnte ein Problem werden, aber manchmal. Schauen wir mal. Ich glaube, das war jetzt auch nicht angedacht, dass Philae eine Sonnenumrundung überlebt. Ich glaube, das war schon dazu gedacht, dass man da mal irgendwie landet und dann mal guckt, was ist da irgendwie los und ja.
Kein Rückflugticket.
Nee. Ja,
nicht. Haben sie das dem vorher eigentlich auch gesagt?
Ich glaube nicht. Die haben ihn angelogen. So, ja, das ist
so wie diese Leica-Hündin, die sie da zum ersten Mal hochgeschickt haben. Die Russen.
Wir holen dich dann.
Das ist ein anderer Hund.
Ja. Wir holen dich dann.
Nicht der Leicas-Hund, der Leica-Hund.
Der Leica-Hund.
Das sind zwei unterschiedliche.
Die Leica. Ja.
Das.
Hündin. Die Leica.
Gehört die das.
Ja. Die haben sie da auch hochgeschickt und dann haben sie sie verhungern lassen.
Ja, also diese
Menschen. Böse Menschen. Böse Menschen.
So ist das.
Schlimmer als
Menschen machen Experimente.
Lassen irgendwelche Kometen landen auf irgendwelchen Kometen und lassen die armen Philaes da zurück.
Ja. Also der ist jetzt wieder da.
Und der macht jetzt Dinge.
Die haben mit dem gefunkt und so. Und der macht Fotos und schickt das irgendwie fleißig dann los, weil jetzt hat er wieder Energie.
Voll
Saft. Ja. Das ist gut.
Das ist die Frage, ob das so bleibt. Aber das
gut. Berichten wir. So, halt jetzt woanders hinfahren, wo Sonne ist.
Mensch. Also, ich habe mal den obligatorischen XKCD zu dem Thema: wir schicken irgendwelche Fahrzeuge auf irgendwelche Himmelskörper und lassen sie dann dort. Habe ich mal den Comic, was sich Spirit so die ganze Zeit denkt.
Verlinkt.
Geld.
Ja.
Mhm.
Schönes. Weil.
Es gibt auch einen XKCD zu Philae. Wo er quasi landet.
Gut.
Sehr schön.
Mhm. Ja, dann kommen wir wieder zu traurigen News.
Oh Gott, der
so halb traurige News.
Oh,
also wer von euch hat einen Kindle? Nee, Kindle.
Ein Fire.
Kindle TV.
Kindlefeuer.
Ja.
Kind im Feuer.
Also im Moment ein Kindle TV habe ich, aber kein normales Kindle
kein
Kindlefeuer.
Kein Fire TV Block. TV. Also im Amazon hat ja auch so eine Art App Store für Android.
Jo, Amazon Apps.
Amazon Apps und die meinten irgendwie, ach, dieses Kodi, also das, was früher XBMC war, ist irgendwie Dreck, wir nehmen das mal raus.
Krass. Ja, weil man damit halt angeblich illegale Inhalte.
Illegale Inhalte.
Ja. Und weil es das. Weil es Benutzer dazu ermutigt, illegal Inhalte aus dem Internet runterzuladen.
Damit man die sich dann anschauen kann. Fuck, wie ein Media Player. fucking shit.
Das ist eigentlich.
Übrigens, ganz kurz noch zu dem XKCD. Viele Länder der XKCD ist geupdatet.
Ah,
können sich alle anschauen. Der war vor 211 Tagen, war der XKCD für die komplette Zeit, hat er sich immer verändert und jetzt ist wieder geupdatet worden. So schön.
Tatsache.
Hype.
Ja. Also ich habe gar nicht gewusst, dass Kodi überhaupt in dem App Store von Amazon drin
du
ist.
Hattest das doch mal
ich habe das gesideloadet, ja.
Ja, ich habe das, also das Ding ist, das kannst du dir auch nicht installieren über den Fire TV App Store, aber scheinbar auf den Fire Tablets, also auf den Android Tablets.
Okay,
da ging das scheinbar.
Okay, alles klar. Na gut. Dann ist es mir ja auch quasi egal. Gut.
Aber die neue Version von Kodi ist auf jeden Fall im Play Store und das AWK kann man sich APK.
Genau, du kannst
kann
es auch
runterladen und auch ja
ausprobieren. Du kannst den SPMC noch runterladen, was quasi XBMC ist, nur ein bisschen aufgebohrt für
ohne
mehr.
X.
Ja, ohne X. Genau. Von irgendeinem Dude, der das geforkt hat, hat gesagt, das ist besser. Aber es ist das gleiche quasi, kann man hernehmen. Ja.
Felix hat da irgendwann auch mal einen Blogpost geschrieben, den
wie man das sideloadet,
benutzt habe, um das ganze Zeug bei mir zu installieren und funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Ja, ganz anständig. Das Fire TV ist auch schnell genug, also ist ganz cool.
Ja, das funktioniert alles super. Das ist auch deutlich performanter als die ganze Plex-App und so. Da habe ich ja auch irgendwie schon vor ein paar Sendungen mal empfohlen, das so zu tun, weil das einfach sehr, sehr bequem und performant ist, das ganze Zeug zu benutzen. Man muss halt nur ein bisschen kreativ sein, was so das Starten dieser App angeht.
Genau.
Also im Fall von mir, ich musste dann noch eine zweite App sideloaden, die auf irgendwie bestimmte Events reagiert und musste dann sagen, wenn jetzt irgendeine komische App, die ich gar nicht brauche, die ich aus dem Amazon Store runtergeladen habe, wenn die angestartet wird, dann starte statt dieser App den Kodi.
Genau, so habe ich das bei mir auch, ja.
Ja, und dann hat man halt quasi auch auf dem Homescreen ein Icon, wo man draufklicken kann, um dann Kodi zu starten, auch wenn das ein Icon einer anderen App ist.
Genau.
So, das ist dann halt so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge.
Aber es funktioniert.
Hat funktioniert.
Aber es funktioniert, ja.
Das ist ein bisschen so wie, dass man manchmal den Eltern irgendwie so dem Firefox, den man ihnen installiert hat, das Internet so geben muss.
Ja, genau. Das habe ich auch schon getan, ja.
Oh, hast dich verraten. Haben sie aber nicht mitbekommen, oder?
Haben sie nicht gemerkt. Internet ging auf.
Internet ging auf, konnte man ins Internet
konnte gehen. Man reingehen.
Konnte man Google in Google eingeben.
Genau.
Voll gut.
Hat funktioniert.
Voll Google.
Okay. Kommen wir zu den News.
News.
Oh yes.
News.
Also jetzt echte News, nicht nur Sad News.
Genau. Ja, Sad News. Und,
obwohl das auch ein bisschen sad ist, das erste.
Für manche, ja.
Irgendwie ist was kaputt gegangen.
Mal wieder.
Oh, es sind
genau.
So viele Sachen kaputt gegangen.
Dinge sind kaputt gegangen.
Oh mein Gott.
Zum Beispiel LastPass.
LastPass.
Was ist LastPass?
Das ist sowas wie OnePassword, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, so ein bisschen so ähnlich. LastPass, da hängt auch noch ein Webservice mit dran.
Okay. Was bestimmt total super ist, wenn man sowas quasi für seinen Passwortmanager hat. Das sind immer so Sachen, die, da frage ich mich so, was haben sich die Leute dabei gedacht? Warum?
Naja, also ich denke, prinzipiell ist es jetzt schon eine valide Idee, sowas zu machen. Mir war das immer so ein bisschen suspekt, weil das halt irgendwie eine Webseite ist,
eine Scheiß-Idee,
ich dann halt mit
einfach
irgendwie Krypto-Zeug dann meine Passwörter dahinter lege.
Keine gute Sache.
Und der Unterschied zu 1Password ist halt, 1Password hast du im Zweifelsfall auf deiner lokalen Festplatte. Du kannst es dann auch zwischen einzelnen Devices über dein lokales WLAN synchronisieren oder du machst es dann halt über iCloud oder über Dropbox, aber dann ist es halt nicht so, dass gleich dass es einen kompletten Service gibt, der theoretisch auch in verschlüsselter Form deine ganzen Passwörter hat.
Ja, genau. Warum für solche Sachen dann nicht sich so Peer-to-Peer-Sachen durchgesetzt haben? Dass man sagt, okay, ich bin jetzt quasi im Schwarm, aber die drei Clients, die sich kennen quasi, können auch Sachen miteinander austauschen und dann kann man auch irgendwie sowas machen.
Könnte man schon tun,
ist
halt aufwendig. Du musst irgendwie Peer-to-Peer-Netze musst du auch irgendwie bootstrappen, dann brauchst du da irgendwelche Masternodes, die ständig online sind.
Quatsch, Kram.
Weißt du,
nimmst einfach alles,
brauchst du genug Leute,
nimmst einfach alles das Torrent-Zeug, was fertig ist.
Ja, da brauchst du genug Leute, die mitmachen.
Das ist Quatsch. Wieso brauchst du genug Leute, damit du dich über einen Bootstrapping-Node wiederfindest? Du weißt, wie eine DHT funktioniert, oder?
Ja, haben wir schon mal
besprochen. Du hast quasi, auch wenn du drei Leute hast, hast du trotzdem das komplette Netzwerk abgebildet damit. Mhm.
Ja, was schon. Eine
relativ coole Sache ist.
Also wie gesagt, ich glaube, das ist einfach auch so eine Frage der Peer-to-Peer-Netz. Gerade wenn du sowas wie Passwörter verwaltest, hast du halt immer die Frage, was ist jetzt, welche Node ist jetzt die letztendliche Quelle, die dir die Wahrheit liefert.
Ja, aber das ist ja genau das gleiche Problem, wenn du das lokal auf deinem Telefon hast.
Naja, da hast du halt das Problem, dass du da hast du halt die Geschichte, dass dein Dropbox-Client das löst.
Ja, gut.
Mehr oder weniger.
Und ja, und der halt löst das bestimmt total gut, wenn das irgendwie ein Binary-Blob ist. Oh, warte, nicht. Nee, und der löst es nicht. Ist auch nee,
der
kacke.
Der löst es halt in der Form, dass du halt einen Server hast, der die autoritative, oder was ist das deutsche Wort für authoritative? Ja, jedenfalls diese Kopie halt ist. Und der ist halt immer da und der ist immer online und es gibt halt nicht irgendwelche Clients, die mal eine Zeit lang nicht am Netz sein können und währenddessen würden irgendwelche anderen Sachen darauf geändert.
Doch, natürlich.
Ja gut, gibt's schon, aber die sagen dann halt, okay, das, was vom Server kommt, ist halt die Wahrheit.
Ja, das ist aber dann, wenn du das mit Peer-to-Peer machst, dann sagst du einfach das, was quasi die letzte Update ist. Weil wenn du zwei Sachen hast und du gehst davon aus, dass immer eins irgendwie im Netzwerk ist, dann kannst du auch davon quasi, der zurückkommt und der den letzten Update gemacht hat, jetzt ist halt einfach
die Wahrheit. Naja, ich meine, ich gehe da jetzt mal so ganz laienhaft dran. Ich habe lieber, also sollte ich so einen Service benutzen, um irgendwie Passwörter zu synken, dann hätte ich sie persönlich lieber bei einem Service, wenn da irgendwie eine Sicherheitslücke ist, dann wird der Service durchgepatcht, als wenn ich die irgendwie verteilt irgendwo bei ganz vielen Clients im Internet habe, die alle mal
nicht ganz viele Clients im Internet, sondern nur deine Clients. Zum Beispiel wie SyncThing zum Beispiel, das ist ja auch quasi genau das Gleiche. Die machen das ja nicht anders. Du hast drei quasi Peers zum Beispiel und wenn die sich miteinander verbinden, dann sind nur die drei quasi untereinander. Und nicht noch 100.000 andere Leute, ja, weil du willst ja gar nicht, dass die anderen Leute es auch haben.
Das bedeutet aber, damit die sich miteinander synchronisieren können, müssen mindestens immer zwei Clients gleichzeitig online sein.
Tja.
Und das ist zum Beispiel jetzt bei mir, was so passt, benutzt. Also zum anderen ist es halt auf Mobilgeräten, glaube ich, auch ein Problem mit dem ganzen Peer-to-Peer-Gedöns. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass man das nicht technisch irgendwie lösen könnte, aber ich glaube, das ist halt auch nicht so ohne weiteres möglich, jetzt zum Beispiel auf einem iOS da länger irgendwie einen länger laufenden Prozess zu haben, der irgendwie ein Peer-to-Peer-Netz macht.
Okay.
Ja, das ist nicht
so. Geschweige denn, ich weiß gar nicht, ob man sowas durch einen App-Store bekommt.
Na gut, dann geht's nicht.
Hat sich auf jeden Fall nicht durchgesetzt.
Hat sich nicht durchgesetzt und das wollte ich eigentlich nur hassen.
Ja, nee,
Also
die Idee ist ja schon gut, weil man sagt ja, okay, man hat irgendwie so ein Peer-to-Peer-Netz von Geräten, die gehören alle dir und die Daten wandern zwar dann irgendwann verschlüsselt übers Netz, aber die werden halt nirgends zwischengespeichert, außer auf deinen Geräten, die Passwörter eh brauchen.
Ja.
Und wenn dann nirgendwo Sinn, komplett.
Macht schon Sinn, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich die Geräte quasi nie gleichzeitig benutze und immer nur an einem, also das heißt, ich müsste quasi irgendeine Node auf meinem Server oder was installieren, die dann ständig online ist, damit sich alle anderen Clients damit synchronisieren können.
Ja, vielleicht.
Ja,
jedenfalls,
also so irgendwas in der Richtung. Also ist ja, es gibt ja zum Beispiel auch so Geschichten wie Torrent Sync.
Gut, aber immer irgendeins deiner Geräte ist immer an. Also, ja, dass du deinen Rechner und dein Handy gleichzeitig ausmachst, machst du höchstens im Urlaub.
Oh, der Matt macht sowas. Ist Matt keine primäre Zielgruppe davon.
Du hast tatsächlich irgendwann mal dein Handy und deinen Rechner und deine Apple-Uhr und alles aus?
Ja, Apple-Uhr ist ja egal.
Kann schon vorkommen. Der Unterschied ist dein Handy und dein Tablet und deine anderen Mobilgeräte, die sind ja nicht die ganze Zeit Teil dieses Netzwerks.
Vielleicht sollten sie sein.
Ja, aber dann ist halt dein Akku innerhalb von kurzer Zeit leer, weil du ständig eine TCP-Verbindung aufhalten musst.
Ne, du kannst ja einfach ab und zu mal pointen, ist kein Ding.
Kannst du auch machen, das geht vielleicht auf Android, aber auf iOS erlaubt dir das Betriebssystem nicht mal.
Na also, gut.
Ist halt
nee, doch, du kannst doch garantiert irgendwie nach einer gewissen Zeit mal wieder hochkommen und welche Dinge tun, oder?
Naja, nein.
Wie nein? Nee. Na gut, dann ist vorbei. Dann
also du kannst
also nicht so einfach.
Du kannst länger im Hintergrund laufen, wenn du irgendwie Audio streamst oder sonstige Dinge tust, aber du kannst jetzt nicht ohne weiteres eine Netzwerkverbindung für irgendwie
dann
was aufhalten.
Streamst du deine Passwörter per Audio?
Ja.
Bam! Problem solved!
Alle Probleme gelöst.
Ja.
Nee, also
good luck, das bei Apple beim Review durchzukriegen.
Ja. Ja. Wir probieren das nie im Leben aus.
Ja. WebRTC, alles.
Ist auch egal, weil es geht jetzt weniger darum, was man da alles hätte Schönes, Tolles machen können, sondern ist da jetzt was passiert bei LastPass? Oder?
Also so wie ich das verstanden habe, haben die Suspicious Traffic in ihrem Netzwerk entdeckt und es scheint da Leute zu geben, die Zugriff auf verschlüsselte Werte in der Datenbank bekommen haben. Und es wird halt
und irgendwie Master, empfohlen. Nee, alles quasi. Master-Passwörter, deine Salt, die Server-Salt und Per-User-Salt und alles.
Das Master-Passwort ist mit einem sicheren Hash-Algorithmus eigentlich geschützt so.
Ja.
Es wird trotzdem empfohlen, das Passwort. Also es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass das durch Brute Force gecrackt werden kann. Kann allerdings.
Wenn du ein sicheres Master-Passwort
hast. Wenn du ein sicheres Passwort hast, wenn du jetzt irgendwas hast, was halt in irgendeinem Dictionary drin steht, was man mal durchprobieren kann, dann könnten die es halt lokal machen und da gibt's mit Sicherheit einen Haufen Leute, die Passwort 123 als Passwort haben.
Das ist halt
oder
immer 1, noch
2, 3, 4, 5, 6, 7,
typische
8.
Problem.
Ja. Passwort 1.
Genau. Und also es ist jetzt nicht, deine Passwörter sind nicht alle verloren, was irgendwie so der Riesen-Fuck-up wäre, wenn du überlegst, okay, du hast jetzt so ein Ding, da sind alle deine Passwörter drin. Ja. Und da kommen irgendwie Leute und oder im Zweifelsfall vielleicht sogar noch Kreditkartendaten oder sonstige Dinge.
Alle Dinge einfach.
Und dann kommen halt Leute und können dann plötzlich das Zeug auslesen. Das ist nicht der Fall, aber es wird halt empfohlen, Two-Factor-Auth oder Multi-Factor-Auth anzumachen und das Passwort, Master-Passwort zu ändern. Damit da
ihr auf der sicheren Seite seid. Also wer
sichergestellt sind, dass die Leute da halt, also dass da nicht zumindest, dass die Sachen, die jetzt noch aktualisiert werden, nicht kompromittiert werden können. Wenn irgendjemand ein schwaches Passwort hatte und das mit einer Dictionary-Attacke rausgefunden wird, dann können die dann quasi damit auch, sind sie theoretisch in der Lage, die ganzen Passwörter auch zu entschlüsseln, wenn sie mal das Master-Passwort erraten haben und dann ist halt das offen.
Vorbei.
Das ist halt vorbei.
Ja, dann kann man sich gleich erschießen. Na gut, vielleicht nicht.
Ja, oder schnell durchgehen und alle seine Passwörter, die man da drin hatte, halt wechseln.
Nee, auf jeden Fall.
Alle Passwörter.
Was ihr, wenn ihr LastPass benutzt, dann ändert jetzt euer Masterpasswort. Gut. Kommen wir zur nächsten. Hat auch irgendwas mit Schlüsseln zu tun.
Zur nächsten Büchse, die aufgemacht
die,
wurde.
Die
Büchse der Pandora.
Egal. Auf jeden Fall liegen da auch irgendwelche Passwörter rum. Und da kommen wir auch irgendwie dran auf diesmal iOS und macOS. Oh,
ja, also es gibt eine Forschergruppe, Security-Forscher von der Uni in, na? Von irgendeiner Uni.
University Land.
University of University Land. Und die haben
US-amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden.
Amerikanische Forscher haben herausgefunden.
Die haben mehrere Schwachstellen in den verschiedenen Sicherheitsmechanismen gefunden, die es unter macOS und iOS verhindern sollen, dass halt einzelne Apps auf andere Apps Zugriff haben, also auf Daten anderer Apps. Das Ganze nennt man gemeinhin Sandboxing und da gibt es dann eben verschiedenste Möglichkeiten, das anzugreifen. Da sind verschiedenste Angriffsvektoren drauf. Ein Ding, das man sich zum Beispiel immer häufiger zunutze macht, ist ein sehr prominentes Beispiel, ist die App 1Password. Die haben eine Browser-Extension und eine App auf dem Mac zum Beispiel im Laufen. So, und damit diese Browser-Extension sich in dem Browser, also das sozusagen das Login-Formular ausfüllen kann, muss die eben auf die Daten der Haupt-App zugreifen, weil in der Browser-Extension sind die nicht drin und dafür benutzen sie in der Regel irgendwelche Formen von Inter-Process Communication.
Also soweit ich weiß, zumindest waren es mal Websockets, mit denen die lokal kommunizieren.
Genau, das ist eine Möglichkeit und da haben die eben verschiedene Demonstrationen gezeigt, wie man das aufmachen kann, wie man sich da dazwischen schalten kann, wie man das abfischen kann. Das ist kein Problem von 1Password, sondern das ist ein Problem von Betriebssystem, dass es da entsprechend unsicher ist. Andere Dinge sind zum Beispiel Password Stealing, also dass halt Apps in der Keychain von OS X geheime Daten ablegen und eigentlich ist es eben so, dass wenn eine App da Daten ablegt, dass die dann auch wirklich nur von der App gelesen werden dürfen. Ja. Beziehungsweise da gibt's halt dann so Access Control Lists, die dafür sorgen, dass nur die eine App das kann. Und dann gibt's halt so Probleme wie, man hat ja häufig irgendwie mehrere Apps vom gleichen Anbieter. Also sagen wir, haben eine iOS-App und eine Mac-App und so weiter. Und die haben dann verschiedene Bundle-IDs. Und allein deswegen gibt's dann so, ich sag mal so, IDs, die dann mehrere zugreifen können. Und deshalb kann man auch zugeben, einstellen, dass eine andere App mit der und der Bundle-ID drauf zugreifen kann. Und jetzt haben die einen Trick rausgefunden, naja, wenn man jetzt diese Bundle-ID kennt, sagen wir von einer App wie Wunderlist oder so, und man legt jetzt, bevor die andere App da installiert wurde, selber einen Key unter dieser ID ab, dann hat man damit automatisch die Rechte, beziehungsweise kann die Access Control List selber setzen. Und wenn dann in Zukunft die echte App kommt, beispielsweise Wunderlist, und das schreibt, dann hat die Malicious, die Malware-App, auch Zugriff drauf. Und das geht nicht nur, wenn man die Malware vor der Haupt-App installiert hat, sondern die Malware kann halt auch zum Beispiel einfach den einen Key resetten. Und dann wird, wenn man die Haupt-App das nächste Mal verwendet, nochmal das Passwort angefragt und dann geht das halt wieder auf. Also verschiedenste Sachen. Das betrifft jetzt erstmal nur OS 10. Scheme Hijacking ist auch noch eine interessante Sache. Also bleiben wir beim Beispiel Wunderlist, wie es auch hier so schön erklärt ist. Wenn ihr einen Link aufmacht, so einen Permalink, der mit dem Wunderlist-Scheme ist, dann öffnet das halt typischerweise die Wunderlist-App auf eurem Mac. Aber momentan kann sich einfach jede App dafür subscriben, solange sie das vorher hinkriegt, also dass sie halt gelauncht wird. Und Google Chrome ist dann zum Beispiel ein relativ positives Beispiel, die eben sagen so, hey, das wird jetzt folgende App öffnen. Willst du wirklich? Aber entweder sind die User dumm oder man kann das auch noch ein bisschen faken.
Naja, wir haben ja gelernt, einfach immer auf OK klicken.
Immer auf OK drücken.
Immer weiter drücken,
bis es fertig ist. Und das Häkchen bei Remember This anmachen, immer. Ja, das sind die zwei Klicks, die braucht ihr immer.
Ja. Naja, eigentlich auch nur OK drücken, wenn man das quasi konsequent durchhält.
Genau, und da kann man dann halt auch entsprechende, zum Beispiel eben Google Single Sign-On Credentials oder zumindest Secret Tokens abfangen. Ja, Dinge, Hauptsache, die man nicht haben sollte, und das ist immer der erste Einstieg.
Ja.
Interessant an der Sache ist vor allem das Paper, das ich dazu auch verlinkt habe, von der Indiana University. Ach, da steht es nämlich auch ganz oben.
Nicht die University of University Land.
Nee, schade nicht. Die Indiana Universität.
Indianer haben eine Universität.
Ja.
Natürlich haben die Universitäten. Super intelligent einfach.
Genau.
Das ist die nächstes Level.
Da zeigen sie recht detailliert, was sie für Möglichkeiten haben. Sie haben außerdem eben solche Malware-Apps entwickelt und in den App Store eingereicht, um zu schauen, ob sozusagen dem Review-Team von Apple das auffällt. Und das ist denen nicht aufgefallen, weil nur so kannst du natürlich auch endgültig sicher prüfen, dass die Methoden, um die Sandbox aufzuknacken, auch wirklich funktionieren. Sie haben da mit Apple anscheinend drüber gesprochen, und zwar Oktober 2014 und November 2014, und Apple hat gesagt, hey, wir brauchen 6 Monate, um das zu fixen. Das hat Apple angeblich laut denen gesagt. Und
was haben sie gemacht?
Die Zeit ist mittlerweile rum. Nichts und haben sie, sie haben sich die neuesten Betas von macOS 10.10.3 und 10.10.4 jeweils immer angeschaut und meinten also wirklich, da hat sich nichts getan.
Mhm. Flighty ist gerade rausgefallen. Also mein Rechner ist komplett abgestürzt.
Das hast du schon wieder Linux gebootet oder was?
Hat dem jemand die Keychain aufgemacht?
Hast du
mal wieder, ich habe dir immer gesagt, nicht diese RedTube-Apps aus dem Mac-App Store installieren.
Nee. Aber rede ruhig weiter.
So, das ist eben auf mehrerlei Hinsicht interessant, weil, okay, da ist jetzt die Sicherheitslücke. Okay, da wurde anscheinend offen mit Apple kommuniziert. Auch die Entwickler von 1Password schreiben darüber in ihrem Blog, dass auch auf sie zugegangen wurde und sie sehr regen Austausch mit diesen Forschern gehabt haben. Apple hat sich da anscheinend ein bisschen weniger kooperativ gezeigt, sodass diese Bugs, diese Lücken momentan immer noch vorhanden sind.
Das heißt, alle können gehackt werden?
Ja, theoretisch können alle gehackt werden, wenn sie entsprechende Software aus dem jeweiligen App Store installieren.
Ja. Oder irgendwo doppelklicken, oder wie ist das? Reicht das schon?
Nee, doppelklicken tut man auf iOS nicht.
Oh, nur ein Klick?
Ja, doppelklicken tut man iOS, nur auf den Home-Button.
Doppelklicken ist quasi Security, weil wenn du nur einmal klickst, kannst du ja quasi alles auf einmal drücken.
Genau.
Oh, also wenn du Sachen einfach klickst, dann kannst du auch infected werden, oder wie ist das?
Also wenn ja, quasi der zweite Klick stellt sicher, dass es legit ist, ja. Oh. Ich glaube auch, ja, so ist das.
Ja, wenn es so ist.
Ja. Ansonsten haben wir dann noch ähnliche Fu bei Samsung, weil es darf ja, also Samsung kopiert ja Apple. Ja. Shitstorm, ich höre dich. Bei Samsung ist das so, die packen auf ihre Android-Phones ja nicht Android drauf, sondern eine modifizierte Version von Android.
Immer eine gute Idee.
Immer gut, ja. Und ein
Paket.
Dann hat
man nicht nur die Bugs von Google, sondern auch noch die eigenen.
Genau. Ja, also ja, man kann ja auch nicht die Bugs von Google da allein drauf lassen. Die werden ja auch einsam irgendwann. Naja, Spaß beiseite. Die packen da unter anderem SwiftKey mit drauf. Also als Feature so. Und SwiftKey ist eine Third-Party-Tastatur für Android.
Ja. Also dieses Android drüber schleifen kann.
Genau, Android hat das jetzt Feature auch schon lange. Dass man halt da Third-Party-Keyboards installieren kann. So. Und SwiftKey ist eben eine sehr bekannte. Und Samsung packt da SwiftKey mit drauf. Aber es wäre natürlich nicht Samsung, wenn sie nicht wieder eine eigene Version davon draufpacken. Also die muss ja dann wieder ein bisschen an das Android von Samsung angepasst sein. Und da gibt es einen Fehler drin, nämlich den, weder verschlüsseln sie anscheinend den Download, wenn sie ein Update von SwiftKey installieren, also das gibt einen internen Updater,
ja.
Und weder verschlüsseln sie die Kommunikation, noch prüfen sie anscheinend die Integrität des runtergeladenen Binaries so gut, dass es anscheinend möglich war, da auch Malware einzuschleusen.
Oh mein Gott.
Und dann kann man halt auch alles machen, weil so eine Tastatur hat im Zweifelsfalle gute Rechte. Gute Rechte, gute Linke.
Ja.
Und
das ist eine gute Sache eigentlich.
Ja. Jeder wird so gehackt.
Alle werden gehackt. Die ganze Zeit.
Ja.
Wenn es bei Samsung so geupdatet wird, wird da auch überprüft, ob sich da irgendwelche Permissions geändert haben? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil die es ja wieder nur hingecheatet haben.
Ja, ich schätze mal nicht, dass da irgendwie dem User irgendwas hochpoppt, weil sie das ja komplett signieren dann. Ja. Also das Ding kriegt ja einen Freifahrschein.
Ja, deswegen.
Also System-Apps kriegen in der Regel unter Android einen Freifahrschein.
Das ist eine gute Sache eigentlich.
Weil ich weiß nicht, wie das mit dem neuen, mit Android M dann wird, weil da haben sie ja jetzt gewechselt auf das Permission-Schema, wie es unter iOS ist, also zur Runtime, nicht zur Installationszeit, aber
okay.
Das ist
eh... Ist das besser? Ist das cooler?
Naja, es ist wie unter iOS. Also, es ist.
Naja, also,
kurzer Exkurs zurück zu Google I.O. Sie haben jetzt bei Android eben das Permission-Schema so über iOS. Das heißt, du wirst nicht mehr beim Installieren der App gefragt, hey, das und das und das will die App alles mal können, sondern wenn du das Feature passiert. Zum ersten Mal benutzt,
okay.
Plus der Entwickler muss dir dann auch sagen, wofür er das braucht, und dann kannst du das auf individueller Basis zulassen oder ablehnen.
Find ich geht gut, aber nicht? Nur für neue Apps, die angepasst sind.
Genau, sobald du eine App mit dem Android M SDK gebaut hast, da ist es dann drin.
Okay.
Alte Apps funktionieren nach dem alten Schema.
Okay.
Und so.
Okay, das heißt
Exkurs beendet.
Das heißt eigentlich, ist gut, oder?
Voll. Das ist hört sich eine auf jeden Fall willkommene an. Sache, ja.
Sich,
also ich persönlich finde es gut.
Werde ich da auch gefragt, ob die App ins Internet darf? Weil das ist ja, was ich mir eigentlich wünsche, weil das ist ja überall vor der Quatsch, dass man das quasi nicht
deaktivieren
kann. Nee,
das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, nee, das also ist bis, bisher war das eine Permission, also beim bisherigen Modell war das eine Permission.
Ja, bei Access, Android war es auf jeden
also
Fall immer eine
Internet
Permission.
Access, genau. Ob das jetzt unter das gleiche fällt, das weiß ich gerade nicht. Da habe ich mich noch zu wenig mit den Permission-Modellen, also den, welche Permissions es ist, da wieder alles gibt, auseinandergesetzt.
Okay.
So. Das heißt, unseren Security-Teil haben wir irgendwie durch.
Gott sei Dank. Oh, wir ist Gott sei Dank.
Ich zieh mal eins noch kurz vor, weil das hat auch mit Security
das
zu tun.
Das zieht uns immer so runter, ey, von der Traurigkeit einfach auf maximales Level.
Das ja, BSI.
Alles kaputt machen kann.
Oh, das BSI.
Das BSI kann auch alles kaputt machen.
Security made in Germany.
Ja, Sicherheit. Genau, IT Security made in Germany, sowieso.
Aber immerhin, die betreiben doch das Netz der Bundesregierung im Bundestag.
Siehst ja, wie gut es funktioniert hat.
Nein, das Netz ist nicht gehackt worden.
Warte, das ist nicht.
Das nicht.
Weil das darf auch keiner benutzen.
Ja,
aber es ist auch nicht gehackt worden.
Ja.
Also das Neue ist noch nicht gehackt worden. Das Neue, das sind noch gar nicht gebaut.
Das ist gut, oder?
Nein. Es gibt zwei Netze tatsächlich im Bundestag. Einmal das der Bundesregierung, einmal das der Parlamentarier. Und das nur der Parlamentarier ist gehackt worden.
Ach so, ja.
Dummerweise sind natürlich die meisten in der Regierung, auch im Parlament.
Wahrscheinlich durch einen Counter-Strike-Server oder so. Das ist wahrscheinlich durch einen Counter-Strike-Server oder so. Ich meine,
angeblich.
Ich meine, was machst du denn sonst im Parlament? Warten halt. Oder Counter-Strike zocken oder Quake 3 oder so.
Ja, ich glaube auch.
Oder Quake 3 halt die guten Sachen. Ja. Beben 3.
UT 99.
Die guten Sachen. Unreal Tournament. Ja. Naja, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat jetzt auch ein Dokument präsentiert. Und zwar, wie ihr OwnCloud sicher machen könnt, wenn ihr es bei euch, wie hast du vorher gesagt, Felix, im Enterprise-Bereich einsetzt.
Ja. Schön,
weil
oder?
Jeder weiß, OwnCloud und Enterprise, das
die beiden Sachen gehören einfach so,
Peanut,
die beste.
Peanut Butter and Jelly.
Peanut Butter and Poop. Ungefähr so.
Ja. Ja, das ist irgendwie so ein schönes PDF-Dokument mit x Seiten.
Ich glaube, das hat ja irgendwie so ein Praktikant oder so geschrieben.
Die haben das zusammen mit Hilfe von so einem Typen von so einer High Solutions und von der OwnCloud GmbH zusammen geschrieben. Ja, da geht's im Wesentlichen drum, so, ja, was müsst ihr alles tun, damit das abgesichert ist, weil eine OwnCloud-Installation halt per Default erstmal nicht irgendwie besonders sicher ist. Ja. Unter anderem raten sie dazu, doch bitte TLS statt SSL zu verwenden und so. Ja.
Das ist schon, die sind schon echt weit, also, ja. Muss man jetzt so sehen, ja.
Einfach, also nochmal.
Die können es einfach, die können es.
Ich finde daran gar nicht so interessant, was da jetzt im Detail im Einzelnen drin steht. Das kann man sich alles durchlesen, aber ich glaube, das meiste ist sowieso eher so mit normalem IT-Sicherheits-Know-how zu erschließen.
Aber es ist doch schön, dass es mal jemand aufschreibt komplett für die Leute.
Nee, ist nicht. Das braucht man nicht. Das sind 30 Seiten, die einfach die Welt
30 Seiten?
30 fucking Seiten.
Also ich frag mich halt echt, also unter was läuft sowas wieder? Ist das jetzt irgendwie so eine geheime, verkappte Werbeaktion für OwnCloud? Ist das...
Da hat einer einfach hart gelobbyt.
Hat einer von der IT-Consulting-Firma High Solutions, die da irgendwie beigesteuert hat, haben die da irgendwie einfach nur einen geilen Auftrag irgendwie bekommen und mussten jetzt möglichst viele Seiten abliefern, damit sie irgendwie ihre Honorare rechtfertigen. Ich verstehe es nicht.
Ich glaube, es ist einfach alles.
Alles irgendwie also, zusammen.
alles zusammen.
Ja.
Also ich hätte mir wenigstens gehofft, so eine Seite für wie bin ich nicht scheiße bei Linux-Server aufsetzen, so SSH-Root-Login deaktivieren und so, aber es ist einfach nichts. Quasi ist nur irgendwelcher Quatsch. Irgendwelche, so viel Fließtext, es hat auch keine Bock, also, das durchzulesen also, einfach.
Jetzt so Quatsch, der offensichtlich irgendwie so
ist auch gut. Das ist auch gut. Allgemeine Gefährdung. Feuer. Wasser.
Nein.
Okay, ich doch.
Ich glaube, ich lese es doch im Detail. Das ist anscheinend gute Unterhaltung.
Ja, sehr,
ist gute,
sehr.
Gute
okay, Flydie.
Ausspähen von mir. Tut mir leid, Feuer, Wasser ist einfach
nee, ich war dabei, eine Frage zu stellen. Ich frage mich jetzt gerade, was ich denn eigentlich...
Was du denn fragen wolltest?
Ja,
oh, das vielleicht wolltest du das dich fragen.
Vielleicht wollte ich mich das fragen. Das ist leicht rekursiv. Ich wollte fragen, ob das jetzt irgendwie, ob da jetzt so Sachen drinstehen, die einfach so... dem gesunden Menschenverstand entsprechend oder ob da auch offensichtlicher Bullshit drinsteht. Ich weiß es jetzt nicht so.
Nö, oder das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, einfach eine Zusammenfassung. Da steht dann halt drin, okay.
Das ist eine lange Zusammenfassung.
Hey, das ist
ja,
einfach.
Ja, nee, aber es geht ja dann immer weiter. Also, die verweisen dann halt immer auf ihren Grundschutzkatalog. Also, du hast ja diesen BSI-Grundschutzkatalog, wo du irgendwie schon mal nachgucken kannst. Was solltest du so in deinem Rechenzentrum auf deinen Servern so alles so
das
tun? Und dann gibt's ja nochmal irgendwelche ISO-Normen, ISO 9000, such mich mal. Das sind ja dann nochmal 100.000 Seiten nochmal extra.
Nee, also BSI Grundschutz ist mit Abstand der größte Katalog im Bereich Sicherheit.
Siehste?
Also das ist,
ja,
das
ist
sind
das
über
jetzt
sind wirklich über 1000 Seiten und zwar also quasi wenn die ausdruckst, sind es über 1000 Seiten.
Ja, sollte man nicht ausdrucken, weil müssen ja die Bäume schon.
Ja.
Und deswegen ist es hier nochmal ein bisschen zusammengefasst. Also es sind nur 30 Seiten, die dir halt sagen, wenn schütze das und das und das und guck nach dem und dem und dem. Und wenn du weiterlesen willst, geh doch mal zum BSI Grundschutzkatalog.
Ja. Aber das ist auch, das liest sich auch wie so ein Paper, was wie toll denn OwnCloud ist, so bei Speicher.
Ja.
So OwnCloud kann diese ganz tollen Sachen, Google Drive, Amazon S3, FTP, SFTP, Swift, bla bla. Aber ich schreibe zum Beispiel noch nicht mal dabei, dass FTP scheiße ist, ja?
Nee, das ist auch egal, weil also ich habe mir das jetzt auch gerade noch ein bisschen so nebenher überflogen und das komplette zweite Kapitel in diesem Bericht ist eigentlich eher so eine Sammlung, also so das Feature-Paper von OwnCloud. Und da sind auch einfach Grafiken drin von OwnCloud, also die da stammen. Das ist einfach nur eine Marketingveranstaltung, das zweite Kapitel zumindest so.
Fazit.
Und dann kommt so ein bisschen was zur Gefährdung, so 3, 4, 5 Seiten. Und
aber Fazit ist auch gut. OnClick bietet mit wenigen Aufwand einen schnellen Start hin zum selbstbetriebenen Sharing-Dienst.
Hört sich überhaupt nicht nach Werbung an.
Der Sharing-Dienst.
Nach Schleichwerbung von OnCloud. Mr. OnCloud.
Ja, ja. Haben sie bestimmt gut hingekriegt. Ja.
Fucking
gescheites Lobbying.
Fucking Hoden, ey.
Wieso? Ist doch okay.
Nee, ist nicht okay.
Ich finde, es ist okay.
Lass mal Vater Staat für die Privatwirtschaft arbeiten. Ja, das muss stimmt. auch mal so rumgehen.
Ja, das muss auch mal so rumgehen.
Außerdem ist es doch
Wirtschaftshilfe. Wir unterstützen hier den kleinen Mann.
Ja.
Oder so.
Ja. Na ja.
Gut.
Oder Mittelstand.
Kannst du selber zusammenklicken und ist zumindest
die haben noch nicht mal eine
Firma aus Deutschland.
Haben noch nicht mal einen Doppelklicker, den man am Ende dann quasi macht, mein Server sicher Doppelklick.
Ich glaube, das ist einfach.
Oder einfach Klick auf macOS.
Klick auf macOS.
Ja, einfach.
Boah, wow, du kannst ihn schreiben. cloudsecurity@bsi.bund.de.
Das ist doch wieder so eine Honeypot-E-Mail von denen. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du da irgendwie ranschreibst, dann kommst du auf alle Blacklisten der Welt.
Auf jeden Fall, sofort.
Behaupte ich jetzt einfach mal so.
Ja, auf alle Watchlisten auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja, aber da bin ich eh schon. Ist egal.
Leider hat schon geschafft, aber bloß bei den amerikanischen.
Ja, wenn er auf den amerikanischen ist, ist er beim BND auf jeden Fall auch drin.
Oh ja, das stimmt.
Ja. Für den Selektorenlisten.
Genau. Da ist definitiv ein Selektor. Flydi, Selektor, Flydi.
Gute Selektor, Sache. Flydi und Pilze.
Genau. Wird da irgendwo gematcht. Okay. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt, falls ihr eine OnCloud betreibt, egal ob im Business oder privat.
Weil Bitsnetz.
Dann könnt ihr das vielleicht hernehmen, um es ein bisschen sicherer zu machen. Wir meinen, der meiste Teil, der darin steht, ist irgendwie offensichtlich.
Und Werbung.
Finde ich gut. Werbung ist total toll. Kommen wir zum Fairphone. Dann machen wir auch Werbung. Werbung fürs Fairphone, weil fairer ist auch toll. Wir sind ja für faire Leute, faire Phones, faire Dienstleistungen.
Wir hatten das erste Fairphone schon ganz schön hart fertig gemacht letztes Mal, wo wir darüber geredet haben.
Echt?
Fertig, genau. Voll fertig.
Fertig.
Ich finde es super. Ich finde es super.
Ja. Sie haben sich was Neues ausgedacht.
Sie machen es jetzt fair.
Sie machen es zur Abwechslung mal fair. Ging da zu dem davor.
Sie machen es nicht nur fair, sondern sie machen es auch
fertig. Oh shit, das war hatten wir schon mal.
Doppelt hätte ich mal ausreden lassen jetzt, verdammt nochmal!
Sorry.
Wo war ich jetzt? Also sie machen es nicht nur fair, sie machen es auch modular.
Okay.
Auch noch.
Ja.
Zwei Sachen gleichzeitig, kriegen wir es hin.
Siehst du doch, ist ja auch das Fairphone 2. Da kann man jetzt sich auch zwei Sachen vornehmen.
Kann man sich auch zwei Telefone vornehmen?
Zwei Dinge wünschen.
Wünsch dir was. Wir sind doch hier nicht bei Wünsch dir was.
Nee.
Genau, also so ein bisschen, gab ja schon einige Projekte in die Richtung von Motorola, von Google, von weiß ich nicht, wem auch immer. So ein bisschen, dass man sich Sachen schneller zusammenstecken kann, Komponenten austauschen kann. Und so ein bisschen in die Richtung geht das Ganze ja auch. Soll halt einfacher zu reparieren sein. Du solltest es dann innerhalb von einer Minute zum Beispiel das Display einfach ohne großes Werkzeug austauschen können. Also gerade Richtung Reparierbarkeit geht das Ganze hier.
Und warum ist das jetzt fair?
Na, fair ist es, weil sie es
aus Afrika einkaufen? Oder?
Fair ist es, weil es so heißt.
Nein. Also es wird natürlich in China gebaut, aber sie gucken halt darauf, dass die Leute richtigen Lohn kriegen, auch richtige Arbeitszeiten einhalten und nicht halt 30 Stunden am Stück schaffen müssen.
Sie gucken auch, dass die lang genug arbeiten.
Genau. Und dass auch nur Kinder am Arbeiten sind, weil ansonsten ist es nicht zu teuer.
Leute!
Was?
So geht das nicht!
Da gab es doch auch mal diesen Blogpost, wo irgendwie so suggeriert wird, dass das die Arbeitsbedingungen für das Fairphone gar nicht
so fair sind.
Ich krieg's jetzt gar nicht mehr zusammen. Da wurde halt irgendwie geguckt, wo wird denn das hergestellt und was passiert denn da, und dann wurde aus irgendwelchen ich weiß nicht, irgendwie wurden Schlüsse gezogen, dass doch beim iPhone wahrscheinlich die Leute doch mehr dafür bekommen oder sowas. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall gab's da auch mal irgendwie Kritik.
Wir hatten das mal in der Sendung. Ich erinnere mich auch.
Mal angesprochen. Ich finde gerade den Artikel.
Gut, aber es gibt kein Projekt ohne Kritik. Von daher ist das auch
doch
wieder.
Wäre noch schöner.
Ja.
Sag mal zum Beispiel Bill Gates, der gegen Malaria kämpft. Gibt's da Kritik?
Ja, auf jeden Fall gibt's da.
Ja, da heißt
wer denn? Was von den Mücken oder von wem?
Nee, da heißt
die Fliegen haben damit ein Problem.
Da heißt
die Fliegen Mücken, Mann.
Da heißt bestimmt dann auch wieder nur, ja, er macht das nur, weil ihm langweilig ist und deshalb ist nicht.
Ja, okay. Aber es ist ja auch okay. So, wenn, besser ja. als wenn er irgendwie, keine Ahnung,
Haters gonna
Blackjack und Nutten oder so mit seinem Geld einkauft halt.
Das macht er bestimmt auch.
Auch, weil er so viel Geld hat.
Also das Einzige, an was ich mich erinnere damals, an wortwörtlich war irgendwie, dass das Fairphone mit Hermes verschickt wurde und das fanden einige Leute nicht in Deutschland so nicht so fair.
Das ist richtig. Mhm. Das ist, ja, ein bisschen blöd. Sie haben sich auch ein bisschen was vom Jolla abgeguckt, und zwar diesen externen Port, der ja beim Jolla dabei ist, wo du zum Beispiel Tastaturen oder andere Sachen dranhängen kannst. Krass. Die soll es jetzt beim Fairphone 2 dann auch geben. Mhm. Finde es ein bisschen schade, dass sie sich da nicht vielleicht gleich mit Jolla zusammengetan haben und irgendwie die gleiche Schnittstelle benutzen. Weil
ja, das ist aber halt auch, die wollen ja ihr Produkt auch quasi nicht kompatibel machen, sondern ja, die wollen nicht? Ja mehr oder weniger daran Geld verdienen, dass man halt auch die Ersatzteile von ihnen kauft und so weiter. Nehme ich mal an, ich weiß es nicht, aber
ja, aber ist doch blöd. Also ich meine, wenn es jetzt schon eine Szene gibt, die nette Zusatzdinger baut für irgendwas, hätte man sich ja jetzt auch drauf einigen können, irgendwie denselben Port zu nehmen.
Aber dann könntest du ja eventuell nicht fair produzierte Ersatzteile kaufen.
Ja, nee, ich glaube, das Ding ist halt auch so, die Jolla-Phones, die sind, also die Ports dafür, die sind halt designt worden unter den technischen Voraussetzungen, die halt für dieses Jolla-Phone gelten, und die müssen jetzt nicht zwingenderweise für dieses Fairphone gelten. Deswegen kann das auch aus technischen Gründen irgendwie Sinn machen, dass die sich ihre eigenen Dinge ausgedacht haben. Vielleicht, weil sie auch mit den Ports was anderes machen wollen oder weil die Geräte generell anders aufgebaut sind oder so.
Na gut, anders aufgebaut werden sie bestimmt.
Und ich meine, die Frage ist halt, will man sich dann dafür verbiegen, irgendwie den Port von einem anderen Hersteller zu kopieren, der da vielleicht gar keine Lust drauf hatte? Da macht man halt von Anfang an sein eigenes Ding. Ich kann schon verstehen, dass man sagt, okay, dann gibt es vielleicht irgendwie ein Ökosystem und du kannst alle möglichen Dinge dafür benutzen und du kannst irgendwas anstecken und es funktioniert, und das fände ich eigentlich auch cool. Wobei ich jetzt nicht so der Typ bin, der irgendwelche Dinge an sein Telefon ansteckt, so als Erweiterung, aber ich meine.
Außer den Stromstecker.
Hatten wir ja schon mal.
Ich würde gerne ein Telefon mit dem Telefon laden. Muss man so sagen.
Ja.
Aber bis dahin ist, glaube ich, noch ein bisschen. Ja.
Aber ich meine, also ich bin auch jemand, ich habe jetzt schon irgendwie so ein iPhone, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal auseinandergenommen, um irgendwelche Teile auszutauschen.
Ja, gut, aber das kann halt Otto-Normalverbraucher nicht, also.
Nee, aber da muss ich halt auch sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass ich da jedes Mal irgendwie 2-3 Stunden dran sitze, um dieses iPhone auseinander zu frickeln und wieder zusammen zu frickeln und da irgendwie auch einen signifikanten, also signifikante Anzahl von irgendwie Kleinstwerkzeug haben muss, um das überhaupt machen zu können, ist es schon cool, wenn man das halt einfach machen kann, wenn irgendwie, weil man lässt halt sein Telefon doch mal fallen, oder was jetzt irgendwie vor kurzem bei meiner Freundin der Fall war, ist, dass die Kamera vom iPhone 5 nicht mehr fokussiert hat, weil irgendwie Staub oder sonst irgendwas reingekommen ist, und da ist es dann, man will halt sein Gerät auch nicht wegen so einer Kleinigkeit dann wegwerfen. Dann ist es schon cool, wenn man die Sachen austauschen kann.
Ja. Also bei mir ist, bei mir zum Beispiel beim Jolla ist mir das Display kaputt gegangen. Ist mir halt auch runtergefallen. Oh Gott. Kaputt, gesprungen. Und es war so, dass du es einfach nicht benutzen kannst. Wenn du drüber gehst, hast du plötzlich Glassplitter an der Hand.
Ist nicht so gut, oder?
Also einfach nicht mehr benutzbar.
Hast du es verklagt?
Ja. Weil, dass ich es fallen lassen habe, ja, muss ich jemand verklagen.
Das stand nicht drauf, dass man da nicht drüber wischen soll, wenn es kaputt ist.
Dass man es nicht fallen lassen soll, stand nicht drauf.
Dass Glassplitter bissig sein können.
Ja. Und würde sich das halt innerhalb von einer Minute tauschen lassen, hätte ich, und es würde es die Ersatzteile geben, hätte ich das schon gemacht, aber da müsste es halt zu Jolla nach Finnland das Ding schicken und
kannst nicht einfach
austauschen.
Bei AliExpress sourcen?
Da müsste ich es immer noch selber auseinandernehmen.
Ach so, ja,
und
das stimmt.
Machen, aber ich weiß auch nicht, ob es gerade dieses Display, habe ich nicht geguckt, nein. Oh. Vielleicht, ich habe es nicht
geguckt. Für jedes shitty Phone gibt es auf jeden Fall Displays zu kaufen.
Ja, was auch egal. Und dafür müsstest du halt 200 Euro zahlen, dafür kriegst du das Telefon neu. Ja, das ist halt irgendwie ist
doof.
Blöd.
Das heißt, kein Dollar-Phone jetzt. Ja.
Gerade kein Dollar-Phone, nee. Würde ich sich das in einer Minute tauschen lassen und es die Ersatzteile geben, hätte ich das natürlich schon lange gemacht. Von dem her ist der Ansatz Fairphone 2 echt schön. Also wird auch
ja, aber wo kriegst du die Ersatzteile denn her, außer bei diesem Hersteller? Wo es dann wieder 100 Dollar kostet. Das ist ja auch wieder
kommt drauf an, wie viel die Ersatzteile natürlich kosten.
Ich finde es
ja, auf jeden Fall eine nette Idee. Es wird halt schon deutlich teurer werden dann als das erste. Soll so um die 525 Euro kosten. Aber ja,
muss man sich dann halt angucken, ja, wenn es
fertig ist. Was ich so ein bisschen problematisch finde, ist, dass dann halt auch so die Versprechung ist, oh, du kannst dann dein Telefon upgraden, und als Beispiel bringen sie dann halt so Geschichten wie, jetzt stell dir mal vor, wir bringen eine Kamera raus, die ganz viel mehr Megapixels hat, dann kannst du die da irgendwie reinbauen. Und da glaube ich nicht dran. Also ja, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich glaube da nicht dran. Da wird irgendwann das Fairphone 3 oder 4 rauskommen und die Teile werden wahrscheinlich dann irgendwie zum Großteil inkompatibel sein. Und ich glaube jetzt nicht, dass es da irgendwie einen neuen Prozessor oder eine neue oder eine bessere Kamera geben wird, die du dann so Plug and Play da ranstecken kannst.
Challenge accepted.
Ja. Also ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich glaube, das ist eher so ein relativ, also das mit dem Reparieren, das sehe ich völlig ein, aber ich glaube nicht dran, dass das so, dass das eine Möglichkeit ist, wie so ein Hersteller dann damit Geld verdienen kann, sondern die wollen dann halt neue Telefone verkaufen, wenn sie neue Modelle haben, und dann werden die den Teufel tun, das die neue Kamera oder sowas auf das alte Telefon zu backporten.
Ja. Also gut, das muss man sich dann natürlich angucken. Also erstmal, ja, ich glaube, der Hauptgrund ist tatsächlich die Reparierbarkeit. Das werden wir dann sehen. Also auf jeden Fall, es gibt Neuigkeiten um das Fairphone 2 und es kommt dann halt, wann soll es jetzt kommen? Irgendwann im frühestens 2016. Also dauert noch ein paar.
Ja, für Reparierbarkeit kann man zurzeit auch einfach bei iFixit gucken und dann schauen, welches Telefon denn am besten gerade gefixt werden kann. Wäre jetzt mal eine Möglichkeit, wenn man wirklich nur darauf schauen will.
Ja, also ich bin tatsächlich, also generell auch wenn Sachen irgendwie so, wenn man Sachen reparieren will, bin ich auch ein Freund von iFixit. Ich glaube, ich habe deren App auch schon mal gepickt, die man so sich irgendwie aufs iPad oder sowas installieren kann.
Es ist doof, wenn das Display kaputt ist, aber
wenn das Display beim iPad kaputt ist, ja. Aber ich habe dieses Problem iPhone, was da schon öfters mal Dinge so, wo Dinge komisch waren, da war mal die Ladebuchse war mal kaputt, dann habe ich das Kabel vom Display aus Versehen abgerissen, dann habe ich gedacht, ja okay, wenn ich es dann eh schon aufmache, dann tue ich noch den Akku wechseln, und jetzt vor kurzem habe ich die Kamera getauscht. Man bekommt da mit der Zeit schon eine Routine, aber es ist halt immer noch relativ zeitintensiv, sowas zu machen, und kann man schon. Ist jetzt von den Ersatzteilen her nicht unbedingt kostspielig, aber es ist halt zeitintensiv und man muss halt aufpassen, dass man nicht noch mehr kaputt macht, wenn man irgendwie Dinge, wenn man irgendwie nicht so richtig weiß, was man tut.
Ja, vielleicht ist das beim Fairphone 2 dann besser. Gut, kommen wir zu nochmal Apple. Apple News, Toss und Mike Ash. What?
Ja. Mhm, du hast eine Sache, die wir letzte Woche in der WWDC Roundup Keynote Runde nicht besprochen haben. Apple hat noch was anderes angekündigt. Apple News.
Sind das Apple News oder sind die Apple News Apple News?
Oder ist es endlich mal News von Apple?
Nee, das ist eine App, die ist nur für Apple Rumors.
Genau.
Oh yeah. Was?
Für Mac Rumors gesherlockt. Nee, sie haben Flipboard gesherlockt im Wesentlichen. Also, das ist
was
halt
ist
so.
Ein Sherlock?
Sherlock erklären.
Was ist okay, ein Sherlock?
Ich kann mit dem Begriff was anfangen, aber viele unserer Hörer vielleicht nicht.
Ich kann damit auch nichts anfangen.
Ich kenne die App irgendwie nur entfernt, weil bin ich ein bisschen zu jung als Mac-User. Es gab eine App unter macOS früher, die hieß Sherlock, und die hat irgendwas gemacht, und irgendwann hat Apple das halt ins System eingebaut und seither, also diese Funktionalität, und seither ist der Begriff Sherlocken unter OS 10 sozusagen, also
dass Apple was
einem Apple baut was ins System ein oder bietet was an, was
Cloud
vorher Third Party
was von den Entwicklern, die sie gerne haben wollen und die ihnen teuer und lieb sind.
Nee, Cloud nicht, sondern schießt sie einfach nur hart über den Haufen. Ja.
Aber also kann
Sherlock
man.
Sherlock war eine App, um dein System zu durchsuchen, und ist dann mehr oder weniger durch Spotlight
so
in macOS 10.4 ersetzt worden.
Die haben keinen einzigen
Apple hat
Cent
es ins Betriebssystem eingebaut und die App hat dann dementsprechend keiner mehr gekauft.
Haben sie wenigstens den Entwickler gekauft?
Nö, den haben sie erschossen.
Ach so. Das ist ja okay.
Der beschwert sich nicht mehr. Das jedenfalls. Sie haben so einen News-Service angekündigt, das heißt, es gibt dann halt unter iOS in Zukunft eine weitere von Apple vorinstallierte App.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Mockups waren oder tatsächliche Screenshots. Ich habe schon irgendwo so, ich rede mir ein, es wären Screenshots von iOS 9.
Beta 1.
Preferences gewesen, ja, wo man in den Preferences für einzelne Apps ausschalten kann, dass die auf dem Homescreen angezeigt werden.
Das war nur für Newsstand, soweit ich mich erinnern kann.
Ach, Mist.
Das war bisher nur für Newsstand und alle, die Unisono-Reaktion, die ich von allen gehört habe, die diesen Screenshot gesehen haben, ist, das wollen wir für jede dieser scheiß Apps von Apple außer System Preferences, damit man da noch reinkommt. Ne?
Genau, stimme ich für voll und ganz zu.
Ja, will ich auch haben, ja. Macht nur Sinn, weil ich habe mittlerweile einfach zwei Ordner voll mit diesen Apple-Apps, die kein Mensch benutzt.
Ja, also bei mir gibt es einen Ordner, der heißt irgendwie Apple-Shit.
Ja, Apple-Shit.
Apple-Shit.
Ganz viel.
TM. Und da ist halt das Zeug drin, was ich irgendwie niemals benutzen werde, wie sowas wie Newsstand oder...
Kompass.
Nee, Kompass benutze ich tatsächlich.
Passbook,
Apple Watch. Was man nicht weiß, ist den Kompass, wenn man... Also, das ist jetzt ein Pro-Tipp. Wenn ihr mal eine Wasserwaage braucht und keine zur Hand habt, könnt ihr den Kompass nehmen und
mit zwei Fingern drauf
quer halten. Ist es, glaube ich, wenn du es in Querformat machst und dann ist es plötzlich so eine Wasserwaage.
Also wird so eine Wasserwaage, wo sich halt so zwei so Scheiben überdecken.
Ja, genau, das sind so zwei so Scheiben und wenn die sich komplett überlappen, dann ist es halt gerade. Und damit habe ich zum Beispiel meinen Schreibtisch hier ausgerichtet und es hat funktioniert, weil ich zu faul war, in den Keller zu gehen, eine Wasserwaage zu holen.
Du hättest die nach irgendwelchen Erdmeridianen ausrichten sollen.
Die komischen Uhren sagen ständig, beweg dich mal wieder, ja, und du bist zu faul, dir eine Wasserwaage zu holen. Also jetzt...
Das ist richtig.
Das ist richtig.
Naja, aber Pfeidi hat ja keine so eine Uhr, deshalb muss er eine Wasserwaage
holen. Achso, kann man das mit der Uhr machen? Kann man mit der Uhr eine Wasserwaage?
Also bald vielleicht, weil sie hat auch so ein Gyro drin, aber erst mit dem nächsten SDK. Klammer zu. Apple News ist so ein Service, die aggregieren News aus verschiedenen Quellen und bereiten die dann auf in der App so und machen eben im Prinzip das wie Flipboard. Also Flipboard war eine der ersten Apps, die so ein persönliche News für dich, Journal, eine iPad-App, glaube ich, war das erste, gebaut haben. Und Apple baut sowas jetzt auch. Und dazu gehen sie anscheinend an Content-Provider ran. Content-Provider sind alle, die einen Blog haben. Und
auch
anscheinend hinreichend bekannt sind. Naja, wenn du eine Mail von Apple bekommen hast.
Nee.
Einer von denen ist der Mike Ash. Das ist so ein App-Entwickler-Urgestein. Der hat dieses, wie heißt das, NS-Blog oder so. Und der
NS-Hipster?
Nee, das ist ein anderer.
Aber warum, was hat denn das mit dem NS auf sich? Ich möchte das jetzt gerne mal wissen.
NS ist das ist das Standard-Class-Prefix von Foundation-Klassen unter OS 10. Und das liegt eben daran, wie der Pfleide gerade gesagt hat, dass Mac OS 10 die technische Basis davor früher Next Step hieß.
Ja.
Und deswegen haben alle Klassen noch dieses NS-Prefix davor.
Jetzt macht Felix, alles Sinn. Um das zu versuchen, in zwei, drei Sätzen zu erklären, Steve Jobs hat irgendwann mal eine Firma gegründet, die hieß Apple, und dann hat er irgendwann mal einen CEO eingestellt und der hat ihn dann rausgeworfen und dann ist Jobs hingegangen und hat unter anderem Pixar gegründet, aber in der Zeit hat er auch Next gegründet, was auch das Next Step Betriebssystem entwickelt hat, und als irgendwann ist dann Apple mal wieder hingegangen und hat Steve Jobs zurückgeholt in der Form von, dass sie Next gekauft haben, und dann ist quasi Next die Basis gewesen
Next
für
Step.
Mac OS X.
Oh my God.
Genau.
Und so fügt
und
sich alles
deswegen,
wieder zusammen.
Deswegen haben die ganzen Klassen quasi das Prefix NS für Next Step, weil die halt das einfach aus der Next-Zeit übernommen haben.
Gute Sache.
Genau. Und der Mike Ash ist eben auch schon aus der Zeit und hat daher das NS-Blog. Und den haben sie angeschrieben und er hat es auch auf Twitter veröffentlicht mit einer E-Mail und haben ihm gesagt so, hey, hier, schönen Content hast du da.
Wäre doch schade, wenn dem was zustößen würde.
So ähnlich. Wir wollen den gerne in Apple News drin haben. Hier sind unsere Terms and Conditions. Und die sind sehr interessant, weil sie dann eben so mehr oder weniger sagen, okay, gut, also wenn dein Content, RSS-Content in News drin ist, dann gelten folgende Regeln.
Gehört er uns.
Wir, also ja, du stimmst zu, dass wir das irgendwie alles machen und dass wir das darstellen, wie wir wollen, und wir dürfen Advertisement links, rechts, drüber, drunter, wie auch immer, wie wir wollen, ohne Kompensation für dich, du kriegst da nichts für. Und
das klingt total nach einem guten Deal.
Und
voll super.
Dann steht auch sowas wie, don't worry, we will not put advertising inside your content without your permission. Naja, und dann geht's noch weiter mit, nochmal, also das ist einfach eine Mail, die kommt von den Anwälten von Apple. Da hat irgendwann einer von den Anwälten von Apple wieder überzeugt, wir müssen das von allen da so die Einverständnisse einholen. so mit, ja, und du musst auf jeden Fall sicherstellen, dass du den Inhalt, den du da in deinem Blog hast, auch wirklich schreiben darfst, dass der dir gehört, weil also Apple, ja, also Apple wird bestimmt keine Schuld treffen, wenn wir da jetzt irgendwie, wenn du da irgendwelche Dickpics von irgendjemand in deinem Blog drin hast und Apple reproduziert die und dann wird Apple verklagt, nee, so nicht, mein Freund.
So das, nicht.
Das ist diese Mail im Wesentlichen. Das ist alles, sag ich mal, so prinzipiell Standard-Legalese. Das ist ärgerlich, das ist nervig, dass es sowas gibt. Ja, Anwälte, ihr gehört alle. So, aber.
Nur ausgepeitscht. Ist auch okay. Ich hätte sie jetzt erschossen. Ich hab das, muss ich mal sagen.
Ja. Erst gesteinigt.
Ich hab erst das, gesteinigt, ich
hab dann gepeitscht.
Nichts zu gesagt. Ja, egal. Und das ist alles okay, und wahrscheinlich gilt sowas eh, und auch wenn du in anderen News-Aggregatoren drin bist, dann gilt das halt auch unterschwellig, ja, also ich schätze mal, Flipboard hat auch entsprechende Terms and Conditions gehabt, nur, und jetzt kommt eben der entscheidende Unterschied, Apple schreibt den proaktiv an, und dann kommt als letzter Satz, wenn du nicht willst, dass Apple deine News in die RSS-News in die News-App reinkopiert, dann musst du jetzt auf diese E-Mail mit Nein antworten. Also das ist ein Opt-out. Du akzeptierst automatisch unsere Terms and Conditions, ohne wenn du nichts tust. Und das ist total bescheuert.
Dürfen
weil,
die das überhaupt?
Ja, die dürfen ja. Die nicht. Also macht überhaupt keinen Sinn. Das hält vor keinem Gericht der Welt stand. So.
Haben sie aber einfach mal gemacht.
Haben sie einfach mal gemacht und ist halt einfach ein hässlicher, Move.
Ja,
und der Mike Ash hat dazu dann, also der hat sowohl das dann mal auf Twitter veröffentlicht, den Screenshot von der Mail, als auch einen entsprechenden Blogartikel dazu geschrieben. Das finde ich sehr lustig, weil der dann auch erstmal gesagt, ja klar, also hey, ihr habt mir eine Mail geschickt, wie wollt ihr gerichtlich beweisen, dass die mir zugestellt wurde oder irgendwas? Und wie wollte ich nachher nachweisen, wenn ich euch jetzt Nein schreibe, dass euch das zugestellt wurde, wenn da nachher irgendwelcher Scheiß betrieben wird? Egal. Und am Ende sagt er eben auch so, naja, stattdessen habe ich jetzt hier auf meinem Blog diesen Post, wo drin steht, wenn das alles so ist, dann heißt das für mich, nein, ich will das nicht. Und da ihr glaubt, ihr könnt mir einfach eine Mail schicken und ich habe das damit zu lesen und zu akzeptieren, kann ich genauso gut hier einfach einen Blogpost schreiben und davon ausgehen, ihr habt das gelesen und akzeptiert. So, bam.
Schöne Sache.
Und ja, also es hat mich ein Stück weit geschockt, neben all den vielen Zeichen von dem sich langsam entwickeln und so weiter öffnenden Apple dann wieder sowas zu hören. Tja. Anwälte. Verdammt. Get a fucking life.
Ja. Get a new job.
Ich meine natürlich effing life.
Wieso?
Effing life.
Wir dürfen ja auch hassen.
Ja,
guck mal,
wir sind
eh schon über 0 Uhr. Ja. Wir sind ja hier in.
Sind wir überhaupt hier in iTunes? Haben wir da das Explicit-Ding dran?
Doppel-Explicit, oder?
Wir sind in Russland.
Und in Russland darf man alles sagen.
Das ist viel wichtiger.
Also Russland zumindest darf man alles gegen sagen, Apple, ja. So. Und gegen andere US-Konzerne. Ja, ja.
Genau. Weil da kriegen wir sogar ein Like von der russischen Regierung.
Von unserer Regierung.
Ein Like mit rotem Sternchen, ja.
Jo. Genau.
Ist so. Der Putin kommt vorbei auf seinem Bär. Er sagt, hast du gut gemacht.
Ja,
Jungens.
Ist ja schon lustig, dass also in meinem Kopf reitet er auch den ganzen Tag auf dem Bär.
Ja, auf was auch sonst?
Ja,
Pferd oder was?
Nackt oder halbnackt?
Natürlich nur halbnackt.
Halbnackt.
Ja, auf Haien, ja.
Laserhai.
Die gibt es halt in Russland nicht so viel.
Entweder auf seinem Atom-U-Boot oder auf einem Bär.
Ja.
Ich glaube, wenn du genügend Atom-U-Boote hast, kannst du irgendwann auch Laserhai züchten.
Ich weiß nicht.
Das ist einfach mal so in Theorie.
Mit genau. Zwei Atom-U-Booten könnte es auf jeden Fall so wie.
Das hat in Comics funktioniert, also muss es auch irgendwo anders
machen. Ach, der stimmt.
Ja. Comics sind ja im Prinzip eine Vereinfachung des realen Lebens.
Nee, ist das reale Leben
eine Abbildung.
Nur für den. Ja, für die Leute, die es halt sonst nicht verstehen, einfach. Jo. So ist Leben.
So ist das. Gut. Was haben wir noch?
Brubeck. What the fuck is Brubeck?
Also, fangen wir mal an. Es gibt oder ist schon vor einer ganzen Weile veröffentlicht worden, eine Software namens Deadsty. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Ich weiß, Felix, du magst
ja, es. Nö, super. Das finde ich
ihr
Bestes.
Vielleicht auch schon in dieser Sendung mehrfach gehört.
Ja. In der Pre-Show zum Beispiel.
Ja. Fakt ist, es gibt Leute, die setzen das ein, die mögen das eigentlich ganz gut. Und Stats, die ist halt mehr oder weniger ein leichtgewichtiger Daemon, der auf UDP und ich glaube mittlerweile auch optional auf TCP kleine Pakete mit Metriken entgegennimmt und die aggregiert und in irgendein Backend reinschreibt.
Warum machen die nicht einfach Sockets, also Unix-Sockets? Ist nicht noch schneller?
Naja, du willst es ja von irgendwo erreichen, das geht ja übers Netzwerk.
Ja, ich habe gedacht, es läuft immer lokal, damit es besonders schnell ist oder so.
Nee, das ist ein Server, den du in deinem Netzwerk zur Verfügung stellst und da loggen dann quasi deine ganzen Produktionsmaschinen ihre Metriken hin, damit du die an einer Stelle aggregieren kannst.
Ich habe gedacht, der aggregiert die und dann schickt er die an Graphite. Oder habe ich das
nicht? Das macht er, aber halt über ein UDP-Socket, was von außen angesprochen wird, sonst wäre ja das, also das machst du nicht auf der Maschine, auf der die Dienste laufen, sondern im Normalfall ist es halt so, du hast halt eine Stetsdi-Installation und er lockt halt deine Infrastruktur hin.
Ja. Okay, was auch immer. Das ist halt immer noch Quatsch, aber ist ja auch egal. Erzähl weiter.
Darfst gerne kurz ausformulieren, warum.
Naja, die Sache ist halt, dass du ja mit Graphite hast du ja auch die Möglichkeit, ein UDP-Socket bereitzustellen, wo sie Sachen hinloggen und du hast da sogar auch einen Pickel quasi, also das so zusammenzudrücken, dass es nicht mehr so groß ist. Und ich verstehe es halt immer noch nicht, was das soll. Also du kannst dann quasi Sachen hochzählen, so kannst sagen 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, also so wie ich das verstanden habe, macht halt Stats die auch noch eine Aggregation über eine gewisse Zeit und so Geschichten. Also der speichert es kurz zwischen und aggregiert dann noch kurz Daten, bevor er die in Graphite reinspeichert. Und ich weiß halt auch nicht, also in dem Artikel, wo es um den es jetzt da gerade geht, da wird halt auch um sowas wie 4, irgendwas Millionen Metrics pro Sekunde geredet. Ich weiß nicht, ob Graphite das direkt mitmacht. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich würde jetzt mal behaupten, es gibt Gründe, warum Stats die Sinn macht.
Ja, also die Sache ist ja, dass diese 4, noch was Millionen Dinge dann auch irgendwann in Graphite rein müssen, weil ansonsten liegen die halt.
Ja, richtig, aber wenn man die vorher so ein bisschen aggregiert und vorher so ein bisschen aufbereitet, dann kann man die vielleicht halt am Stück reinschreiben und muss nicht halt wegen jeder kleinen Metrik das in Graphite reinschreiben. Also ich glaube, das ist so die Idee dahinter.
Okay, aber wir wollten ja jetzt über Brubeck reden und nicht über Stats.D.
Richtig. Genau. GitHub, also Stats.D ist eine Open-Source-Software, die wurde von Etsy, von diesem Online-Shop entwickelt, ist in Node geschrieben. GitHub hat Stats.D eine ganze Weile benutzt. Also Stats.D ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, deswegen, ja. Die haben allerdings relativ viele Metriken gehabt und irgendwann hat das nicht mehr skaliert. Also deren Infrastruktur ist ja auch über die letzten paar Jahre gewachsen und irgendwann hat der Stats.D-Server halt haufenweise Pakete gedroppt.
Einfach mehr Stats.D-Server oder so?
Ich weiß nicht so leicht.
Du musst ja dann
ein Cluster, eine Cluster-Adresse oder so?
Was genau? Wenn du den Artikel liest, das erste, was sie quasi gemacht haben, ist, sie haben Profiling-Tools rausgeholt, haben geguckt auf dem Node-Prozess, was ist da denn eigentlich das Problem? Und das Problem war halt mehr oder weniger die Event-Loop selbst, weil wenn da Millionen von Pakete pro Sekunde reinkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Event-Loop, wenn die sich jedes Mal ein Paket pro Iteration rausnimmt, dann ist es halt nicht besonders effizient. Aber so funktioniert halt Node im Endeffekt.
Ja.
Da wurden scheinbar auch noch irgendwie unnötigerweise irgendwelche Objekte erzeugt, die dann wieder garbage collected werden mussten. Und was letzten Endes halt passiert ist, dein TCP/IP-Stack oder generell auch dein UDP-Stack, der hat einen Buffer, also einen Receive-Buffer.
Ja.
Und wenn der voll ist, dann werden die Pakete halt, dann werden die halt weggeworfen.
Ja.
Und das ist halt letzten Endes passiert, dann sind halt haufenweise Metriken von irgendwelchen Diensten gar nicht erst aggregiert worden, weil das Betriebssystem quasi die Pakete weggeworfen hat.
Okay.
Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben sich ein Schema für Sharding ausgedacht und haben quasi dann einen kleinen Daemon gebaut, den sie vor Stats.D geschaltet haben, der dann dieses Sharding macht und das dann halt anhand von einem Consistent Hash, den sie aus den Werten, ich glaube, den Namen ihrer Buckets und noch irgendwas anderem generiert haben. Anhand von dem haben sie quasi dann das an unterschiedliche Stats.D-Prozesse weitergeleitet.
Ja.
Und so weit, so gut. Und letzten Endes sind sie dann auch zum Schluss gekommen, die haben jetzt innerhalb von GitHub so mehrere Programmiersprachen, die sie benutzen, JavaScript in Form von Node ist jetzt nicht so ihrs. Mhm. Also haben sie entschlossen, das halt neu zu schreiben, und das ist jetzt Brubeck. Brubeck ist, ja, Felix wird jetzt gleich anfangen zu lachen, in C geschrieben.
Nee, ist okay. Man kann es auch in C schreiben, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit, solange es andere Leute machen.
Also das Ding ist halt, macht sowas, Node.js ist halt ein generisches Framework für so Netzwerkdienste und serverseitige Anwendungen, was halt alles Mögliche können muss. Aber das heißt halt, es ist nicht optimiert für den speziellen Fall von, du hast ganz, ganz viele UDP-Pakete, die da pro Sekunde reingehen, und du musst die halt verarbeiten. Ja. Und was sie gemacht haben ist, sie haben das in C geschrieben, haben da kein Evented.io benutzt, sondern haben, ganz interessant, finde ich, sie haben einen Thread-Pool benutzt und eine Datenstruktur, die thread-sicher ist, und zwar die du logfrei lesen kannst und die optimistisch gelockt ist bei Schreibzugriffen, was irgendwie für den Fall ganz cool ist.
Okay.
Weil du da halt relativ performant dann reinschreiben kannst. Und dann haben sie noch einen Feature von Linux größer 3.9 benutzt, nämlich SO Reuse Port. Und was du da machen kannst, ist, du kannst quasi Linux sagen, ey, pass mal auf, ich binde mich jetzt auf einen Socket, auf einen Port, und lest da aus unterschiedlichen Threads raus, und was dann Linux macht, ist, das macht Round-Dropping, Load-Balancing zwischen deinen einzelnen Threads.
Aber das ging doch davor schon. Du hast ja quasi Multicast, und da kannst du das,
machst also du ja scheinbar, sehr scheinbar funktioniert das jetzt irgendwie performanter, und oh, okay, cool. Mehr oder weniger können die jetzt dann quasi so die Netzwerkkarten, die in diesen Servern sind, ausreizen und droppen halt keinerlei Pakete mehr und können halt auch irgendwelche Peaks relativ gut, oder was ist relativ gut, ohne gedroppte Pakete, können die das halt auch bearbeiten.
Okay,
das ist eine und gute irgendwie Sache. Haben die das jetzt schon seit 3 Jahren mittlerweile im Einsatz und haben es jetzt als Open Source veröffentlicht. Ist halt ein sehr spezieller Daemon, der in einer sehr speziellen Umgebung laufen soll. Also der setzt voraus, dass du auf einem modernen Linux läufst, der baut auch nicht mal auf anderen Unix-Betriebssystemen. Und er bietet nur bestimmte Features von StatsD an, die innerhalb von GitHub benutzt wurden, und halt nicht das komplette Feature-Set, ist dafür halt sehr schnell.
Okay.
So. Ja, gut. Fand ich cool, ist ganz interessant, und vielleicht ist es auch mal irgendwie das wert, den Source anzugucken, wenn sich Leute dafür interessieren, wie sowas implementiert wird oder so. Mhm. Also finde ich auf jeden Fall ganz spannend, weil ich finde so Low-Level-Betriebssystem-Sachen, wenn man dann irgendwelche Dinge hat, die ganz einfache Sachen tut, aber man die halt bis zum Ende durchoptimieren will, finde ich immer ganz interessant, wie man sowas dann baut.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. So, was ist das nächste?
Was haben wir dann noch? Ich glaube, da haben wir vor ein paar Sendungen mal drüber geredet, als wir mal so von Web-Frontend-Geschichten geredet haben. Es ist so bei Webseiten immer so ein Problem, Bilder einzubauen, weil man nie so richtig weiß, wie sieht denn dein Anzeigegerät aus? Also wie hoch ist da deine Pixeldichte? Und Moment, ich bin gerade kurz abgelenkt. Okay. Hört ihr mich eigentlich noch?
Ja. Total gut.
Nee, weil der Ingo gerade gesagt hat, dass sein Rechner spinnt und wir ja über Ingos Rechner hier streamen.
Ja, du darfst dich halt nicht wundern, wenn du weg bist. Also der ist nicht mehr ansprechbar. Ich kann nichts mehr machen. Wir hören nichts mehr noch, aber okay, es geht nichts mehr.
Einfach Rechner nicht anfassen, ich zeichne ja lokal auf. Das geht schon.
Perfekt.
Nicht anfassen.
Nur, ich kann nicht moderieren, weil ich nichts mehr sehe. Also es ist einfach... Ich weiß nicht, was als nächstes kommt.
Das grundlegende Problem ist, du hast irgendwelche Grafiken auf deiner Webseite und jetzt willst du zum Beispiel, dass wenn jemand die mit einem Retina-Display ansurft, dass die dann auch in höher aufgelöst... ausgeliefert werden, damit du da keine Pixels mehr siehst.
Mhm, ja.
Und bis jetzt gab es da immer so Geschichten mit irgendwelchen Fallbacks, dann kannst dass du irgendwie einen Standard, also ein Bild in einer niedrigen Auflösung auslieferst und dann das quasi mit JavaScript rausfindest, laufe ich jetzt gerade auf einem High-Res-Display? Wenn ja, dann ersetze ich dann quasi on the fly das Bild durch oder den Link zu dem Bild, den man anzeigen will, durch eins mit einer höheren Auflösung, aber das bedeutet ja auch immer, dass man quasi die mehrmals runterladen muss, dass man erst die Low-Res-Version runterladen muss und dann die High-Res-Version runterladen muss und so weiter. Und in Edge, interessanterweise, wird jetzt ein Feature eingebaut, dass man einen Source-Set für Bilder definieren kann. Und es sieht dann ungefähr so aus, dass du dann sagst, okay, du hast jetzt eine Low-Res-Grafik, das ist für Standardauflösung und dann gibt's halt für 1,5-fache oder 2-fache Auflösung zum Beispiel andere Grafiken. Und die werden dann halt vom Browser automatisch geladen, weil der Browser schon von Anfang an weiß, auf was von einem Gerät der denn läuft und wie denn da die Auflösung aussieht und so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Da gibt es mittlerweile auch ein Polyfill, was das macht. Das nennt sich Picturefill. Und ja, ich habe da mal einen Artikel verlinkt, wo das Ganze so ein bisschen beschrieben wird. Also wäre jetzt doch, dass andere Browser sowas auch implementieren, weil das macht dann diese ganze Retina-Display-Geschichte im Web irgendwie interessanter.
Okay.
Okay. Wurde es jetzt schon irgendwo eingesetzt?
Nee, das ist jetzt irgendwie so ein Edge ist ja eh noch nicht released. Also du kannst es irgendwie einsetzen, wenn du dieses Picture Fill benutzt, was so ein ähnliches Format unterstützt. Das ist so eine JavaScript-Library, die du halt laden kannst, aber da ist es halt immer noch so, da muss halt dann standardmäßig trotzdem das Low-Res-Bild geladen werden. Und so richtig cool wird es wahrscheinlich erst, wenn das Browser dann nativ unterstützen. Und jetzt, so wie es aussieht, ist Edge einer der ersten, der das zumindest mal so in einer Nightly-Version implementiert.
Okay. Microsoft will wieder hip sein.
Ja.
Ja.
Also, kann ja nicht schaden.
Potenziell. Nö. Nö. Und ein bisschen mehr.
Also, ein bisschen nach vorne blicken ist ja immer.
Ja, und wie wir das konkurrenzbelebtes Geschäft, von daher. Ja.
Also wie gesagt, ich gehe jetzt auch davon aus, dass das andere Browser irgendwann danach ziehen werden und das dann auch implementieren werden, so in der Richtung, weil das ist einfach was, das ist, das macht Sinn, finde ich.
Das ergibt Sinn!
Macht. Tut mir leid. Manche Dinge machen Dinge.
So.
Ja, jemand muss sagen, wie es weitergeht. Ich.
Ach so, WebAssembly.
WebAssembly, das ist so.
WebAssembly.
Was ist WebAssembly?
Du hast das auch gelesen?
Oder? Ich habe es nicht gelesen, ich habe bloß quasi den TLDR geschrieben.
Was? Okay.
Quasi AsmJS ein neues.
Ist was es ist auch? Es?
Also, ja. Was macht es? Was kann es?
AsmJS ist ja quasi dieses, dass du in JavaScript performant wirst, indem du das in so eine immer noch JavaScript bringst, aber was von deinem Browser dann anders behandelt wird, weil es bestimmte Tags gesetzt hat, dass man das ja quasi raten kann, was das für Typen sind und ja, also quasi so ein runterkompiliertes JavaScript, was dann schnell wird in deinem Browser.
Genau, also das ist quasi die JavaScript-Engines in modernen Browsern haben, also zumindest Firefox und Chrome und ich glaube auch mittlerweile der Internet Explorer, bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Die haben quasi Unterstützung für AsmJS und wie der Felix schon gesagt hat, da gibt's halt dann so Annotationen, wo zum Beispiel Typen annotiert werden und dann sichergestellt wird, dass diese Typen, dass irgendeine bestimmte Funktion auch nur bestimmte Typen mit bestimmten Typen aufgerufen werden kann und es sorgt halt dafür, dass dann die VM deutlich besser optimieren kann und den Code halt schneller ausführen kann und damit kannst du halt auch so relativ Low-Level-Code nach JavaScript runterkompilieren und es läuft trotzdem im Browser noch halbwegs performant. Also ich glaube, ein Beispiel war da ein H.264-Decoder, der mit M-Skripten nach JavaScript übersetzt wurde und dieses M-Skripten unterstützt halt AsmJS.
Okay, und dieses WebAssembly.
Naja, die Idee ist jetzt, wir drehen das Ganze jetzt auf 11 auf und nehmen uns halt den nächsten Hotspot vor und der nächste Hotspot ist halt der JavaScript-Parser. Also im Normalfall ist es halt so, wir hatten uns mal überlegt, das als Thema zu machen, so Web versus Native machen wir jetzt irgendwie dann in der nächsten Sendung. aber da, es gibt halt so Probleme bei irgendwelchen Webseiten, die viele komplexe Sachen machen, dass halt JavaScript sehr lange braucht, um runtergeladen und geparst zu werden vor allem. Und das ist vor allem halt auch auf Mobilgeräten ein Problem, die nicht so eine super krasse CPU haben.
Also das Ziel ist sozusagen, vereinfacht gesagt, du nimmst JavaScript und wirst es, also du löst das Problem dadurch, dass du was anderes neben JavaScript einführst, nämlich so eine Art Bytecode.
Ja.
Ja, also diese WebAssembly, und das ist halt Binärformat, das heißt, du kannst es schneller runterladen, weil du wesentlich bessere Komprimierungsraten bei Binärformaten hinkriegst als Minified halt JavaScript. Plus, ja, es kann halt mehr oder weniger direkt reingeladen werden oder schneller geladen werden. Es muss nicht geparst werden. Also genau, es ist also hochoptimiert. So.
Ja.
Und du spezifizierst dieses Bytecode-Format, und wenn du genug Partner von Anfang an dabei hast, das sind jetzt da schon einige anscheinend bei WebAssembly dabei, die ihre Browser da so bauen, dass sie das können, dann kann jeder Browser dieses WebAssembly, und dann musst du nur noch in Anführungszeichen Compiler bauen, die aus egal welcher Programmiersprache, C, C++, C Sharp oder auch JavaScript, diesen WebAssembly-Code erzeugen.
Genau.
So die Idee.
Also das ist quasi die Idee, also du löst damit halt mehrere Probleme. Zum einen löst du das Bandbreitenproblem, weil dieses Format platzeffizienter ist und bandbreiteneffizienter, weil du halt nicht irgendwie ASCII-Text übertragen musst, sondern halt nur ein Binärformat.
Ja, aber das ist ja auch alles egal mit Compression, oder?
Nee, ist es tatsächlich nicht. Also ich habe da noch so ein bisschen mich durch die Seiten geklickt, und tatsächlich ist es immer noch signifikant kleiner als auch komprimiertes und obfuscated JavaScript. Nicht obfuscated, sondern minified JavaScript. Also das macht schon noch einen großen Unterschied. Ich glaube, das ist irgendwie so, ich glaube, zwischen 30% und 40% kleiner immer noch.
Okay.
Plus das nächste Ding ist halt, du musst jetzt halt du musst deinen Code nicht mehr parsen, sondern du musst ihn nur decoden, was halt auch deutlich schneller geht, weil du das halt als Binärformat auspacken kannst und nicht irgendwie gucken musst, oh, beginnt hier ein Zeichen und wo endet es wieder und so weiter und so fort. Das geht halt relativ direkt.
Voll gut, ich habe gerade JavaScript-Code gesehen und hab gedacht, das ist doch Lisp, oder? Aber so viele Klammern.
So viele Klammern, ja. ja, und da gibt es jetzt einen Blogpost von Brandon Nike und einen von Mozilla von einem, und da sind aber jetzt relativ viele Leute dabei. Also da sind Mozilla ist dabei, das Chrome-Team ist dabei, also in Form von V6, der JavaScript-Engine von
V8.
Von Google oder von Chrome. Wer war es denn noch? Hier Dingsbums.
Microsoft?
Microsoft mit, aber nur mit Edge momentan. Also mit, die wollen dann quasi, die drei Hersteller wollen das jetzt in ihre neuen Browser einbauen.
Also quasi alle relevanten.
Ja, also ich meine, das sind alle drei großen. Was jetzt eigentlich noch fehlt, ist irgendwie Apple mit Safari, die im Zweifelsfall dann irgendwie nachziehen werden, wenn es die anderen machen, aber die wollen da scheinbar nicht mit spezifizieren oder mit sich überlegen, was man denn damit machen kann und so.
Es reichen ja, wenn die Großen das machen.
Ja, also ich finde es ganz interessant, weil das würde im Endeffekt bedeuten, dass JavaScript jetzt dass nicht mal unbedingt JavaScript, sondern dass das clientseitige Web jetzt ein Target für ganz viele andere Programmiersprachen wird, die das gleiche Ausführmodell mehr oder weniger unterstützen müssen oder die zu dem gleichen Bytecode runterkompilieren müssen. Aber das ist dann mehr oder weniger so eine generische virtuelle Maschine, wie jetzt zum Beispiel sowas wie die JVM. So, dass man dann halt sagt, okay, da gibt's ganz viele Sprachen drauf, die irgendwie halt so den gleichen Bytecode. Code ehren. Oder den gleichen Bytecode ehren, sagen wir es mal so. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann irgendwie das Ganze vielfältiger und vielleicht auch interessanter macht. Ich weiß es jetzt nicht. Was meint ihr dazu?
Ja. Also
wir hatten ja, also ich habe ja letzte Woche schon mal angesagt, wenn du quasi Bytecode hast, dann hast du keine Möglichkeit mehr, deinen eigenen Code neu zu schreiben.
Hättest du bei JavaScript aber im Endeffekt eh nicht, weil das ist der komplette Code, der wird in einer Sandbox ausgeführt und da wird kein nativer, also
weißt aber, du, aber doch mit JavaScript kannst du natürlich immer noch Eval machen und so deinen eigenen Code neu schreiben.
Ja, das kannst du ja potenziell.
Das kannst du, aber so, wenn du.
Ich glaube, das kannst du potenziell mit Bytecode auch. Hm. Also zudem geht ja JavaScript deswegen nicht weg.
Okay, huh, Glück gehabt.
Also,
wir dürfen immer noch JavaScript behalten.
Ja,
Glück gehabt.
Das wird dann halt so wie heute AsmJS eine weitere Option ist, die deine VM wählen kann, um deinen Code auszuführen. So wird das halt dann auch mit WebAssembly sein.
Ja, also das Ziel ist ja eben nicht, JavaScript jetzt gleich zu ersetzen, sondern eben daneben dran zu wachsen und sobald alle Browser das können, dann irgendwie sich da auch ein bisschen von zu lösen, von der Herkunft so.
Ja. Also was ich interessant finde, es gibt da so ein Polyfill, also eine JavaScript-Library, die das quasi unterstützt, mhm. in Browsern, die quasi nicht nativ WebAssembly können. Und die haben damit mit so einem Prototypen, den sie da jetzt mal gebaut haben, den haben die in C++ geschrieben und dann mit AsmJS quasi nach JavaScript runterkompiliert oder nach Asm, nicht mit M-Skripten nach AsmJS runterkompiliert, so rum. Und da scheint es quasi so zu sein, dass selbst mit dem Polyfill, was das Ganze nur emuliert, das Parsen und Runterladen von JavaScript, von einem Beispiel JavaScript-Code schneller ist, als wenn das nativ ausgeführt wird. Also das, wenn das JavaScript nativ ausgeführt also wird
als ist, JavaScript. Ist der Performance-Win durch den Bytecode so groß, dass sie selbst dieses eine Defizit ausgleichen können. Ja, also ich persönlich, performance-technisch finde ich das interessant. Finde ich eine coole Sache. Ich finde persönlich erstmal auch so, dadurch, dass sie jetzt so viele verschiedene Parteien dabei haben und dass gerade irgendwie so auch beispielsweise Microsoft sich auch mal wieder so einem Thema irgendwie ein bisschen mehr widmet, sehe ich da jetzt mal eine große Chance. Ja, Google hat es ja schon immer mal wieder probiert, so mit Native Client und so weiter, dass man nativen Code auch ausführen konnte. Hat nie so wirklich vollen Erfolg gehabt.
Ja, weil halt zum Beispiel auch Native Client immer nur vom Chrome unterstützt wurde
genau.
und die anderen Browser das großzügig ignoriert haben.
Genau, da sehe ich die Chance, dass das jetzt mal schnell genügend Markt macht und Traktion gewinnt, dass sich das durchsetzt. Ich persönlich bin dem Thema Bytecode insofern ein bisschen kritisch gegenüberstehend. Rein gefühlstechnisch befürchte ich einfach nur, also ich finde es bisher eigentlich sehr cool, dass JavaScript, also dass
du es lesen kannst.
Dass das im Web HTML, CSS, JavaScript ist. Ja, man kann es obfuscaten, minifyen, blubbla, aber das ist alles noch relativ.
Man kann es
noch
anfassen.
Anfassbar und begreifbar.
Du kannst es halt auch mit einem Webinspektor einfach mal schnell was ändern.
Ja, gut, du kannst ja aber auch den Bytecode durchdebuggen, theoretisch nachher in der VM.
Ich habe mir da tatsächlich die Docs ein bisschen angeguckt, was die sich da so gedacht haben. Und es wird tatsächlich eine ASCII-Repräsentation von diesem Bytecode geben, den du dann quasi zu sehen bekommst, wenn du hier sagst, Rechtsklick Source anzeigen.
Und naja,
da
aber
sollst
das
du dann quasi auch debuggen können und also ich weiß nicht, wie auf was von einem, also ich glaube, dieser Bytecode, das wird jetzt nicht sowas sein wie Assembler-Code oder wie JVM-Bytecode, sondern ich glaube, das wird was so ein bisschen weiter abstrahiert ist, sodass man das vielleicht auch mit ein bisschen Übung selber lesen kann.
Ja, also ich stehe dem halt rein erfahrungstechnisch irgendwie kritisch gegenüber. Ich befürchte halt, dass es dann irgendwann recht schnell sich dann von den paar, die das haben, noch mal ein paar zusammentun zu irgendeiner DRM-Bytecode-Allianz, die dann irgendwelche proprietären Formate einführen, die dafür sorgen, dass das nicht mehr geht. Weil für mich ist das so ein bisschen so der erste Schritt in die Richtung. Ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen, dass zum Beispiel jetzt gerade Mozilla bei der Geschichte so jetzt noch dabei ist, gibt dem für mich einen ganz guten Grundtonus, Titulis,
was Grundtitus.
Genau. Ja, genau.
Grundrauschen, Grundtitus.
Ja, Tinnitus.
Ein Grundtinnitus.
Ja. Und das soweit finde ich das ganz interessant. Und ja, solange das Web also immer noch offen bleibt und debugbar bleibt, finde ich das cool. Weil ansonsten, dann ist es ja nur ein dicker Performance-Win und sonst nichts. Ja. Plus Flexibilitätsgewinn. Ich finde es insofern ein bisschen interessant, weil man das eine noch kurz. Man hatte so einen Move irgendwie vor einiger Zeit mit Node.js, so, ha, wir nehmen jetzt irgendwie die ganzen vielen Frontend-Entwickler, die alle JavaScript können, die bisher aber immer nur Frontend machen konnten und jetzt können sie auch Backend machen. Und das ist jetzt so ein bisschen der Move in die andere Richtung. Wir nehmen jetzt die ganzen Leute, die irgendwelche Sprachen können, die man aber eigentlich bisher nur im Backend einsetzen konnte, die man im Frontend nicht nutzen konnte, weil im Browser eben nur JavaScript lief. Und die können jetzt auch vorne im Browser irgendwie schreiben.
Ja, allerdings möchte ich das so ein bisschen relativieren, weil ich habe mir auch mal so ein bisschen die Use Cases, die auch hier verlinkt sind, durchgeguckt. Und das Ding ist halt, so wie das sich für mich liest, ist das quasi dann eine Plattform für sehr spezielle, sehr performance-orientierte Anwendungen. Also da steht halt sowas wie jetzt quote-unquote hier irgendwie putting hats on people's heads. Also quasi sowas, was jetzt irgendwie mit einem Browser-Plugin oder mit irgendeiner Funktionalität in Chrome bei Google Hangouts implementiert wird, könntest du dann halt mit WebRTC und WebAssembly nativ in deinem Browser machen, ohne dass du ein zusätzliches Plugin brauchst zum Beispiel. Oder so Sachen, also so Echtzeitkommunikation, High-End-Games und sowas werden da jetzt als Beispiele genommen und nicht unbedingt, du hast eine To-Do-App oder so.
Ja, gut, aber es hält ja Leute ja nicht davon ab, das dann trotzdem so zu machen.
Ja, aber das können sie ja, das kann ja auch keiner benutzen.
Nee, es hält sie auch niemand davon ab, aber das Argument vom Matt so ein bisschen auszubauen, es ist halt schon so, dass du jetzt schon heute Sprachen, die du serverseitig einsetzt, auch im Browser einsetzen kannst, indem du halt diese ganzen Transpiler benutzt, die halt nach JavaScript runterkompilieren. Und da gibt's ja für Python, für Ruby, für alle möglichen Sprachen, für Clojure, für sonstige Dinge gibt's ja da alles Compiler, die das schon umbauen können, inklusive C und C++ in Form von M-Skripten. Jetzt hast du da halt nur eine Möglichkeit, dass diese Compiler dann halt auch tatsächlich das sehr performant machen können.
Ja, und dass es sich auch so ein bisschen halt von dem JavaScript-Modell löst. Also
ja, ich meine, da wird ja dann quasi trotzdem eine Semantik von der Ausführung definiert und die wird sich sehr stark an JavaScript orientieren, weil die Leute deswegen nicht ihre kompletten VMs umbauen werden. Und das Objektmodell wird wahrscheinlich auch ähnlich aussehen. Der Unterschied ist halt jetzt nur, dass das ganze Geparse und Just-in-Time-Compilation und so weiter dann so weit wegfällt. Just-in-Time-Compilation fällt jetzt nicht weg, aber das wird auf eine Art und Weise umgebaut, dass es halt performanter geht.
Das heißt, es ist quasi wie bei Lua, wo du Lua Skript hast und du kannst es aber auch in Lua Bytecode direkt runterkompilieren und dann ist fertig. Und dann geht alles schneller.
So in der Art, ja.
Ja, okay. Oder in was für Python. Python macht es auch so. Ja, eigentlich machen es alle so, nur nicht der Browser.
Der Browser macht es ja tatsächlich auch so, nur vergisst er das dann halt wieder. Also der hat ja.
Ja, sehr klar, der macht es auch so, ja.
Also, das Interessante ist ja tatsächlich, ASM.js wird ja ahead of time kompiliert. Das heißt, was da passiert ist, er lädt den ganzen Code erstmal runter, dann parst er ihn und dann compilt er den erstmal zu nativem Code um, bevor er ihn überhaupt ausführt, weil das performanter, also bei vielen Sachen performanter ist als da just in time erstmal zu gucken, sind wir diese Funktion jetzt schon oft genug durchgegangen, dass es sich lohnt, die zu nativen Code runter zu kompilieren. Also das heißt, der Browser macht es ja schon so, und auch vor allem Firefox kompiliert den JavaScript Code erstmal in eine interne Repräsentation um, bevor er dann just in time compiled wird. Nur passiert es halt momentan alles in der VM und wenn du die Seite neu lädst, ist es halt wieder weg.
Hm. Oh. Okay.
Also so habe ich das zumindest verstanden. Ich bin jetzt kein Experte, was JavaScript Virtual Machines angeht, aber ich habe da so ein paar Artikel mir mal angeguckt und das ist das, was ich da darunter verstanden habe. Aber ich lasse mich da von den Hörern gerne korrigieren, wenn ich irgendwie Quatsch erzählt habe.
Flydi hat Quatsch erzählt.
Ja, das kommt von Pilzen, ihr wisst doch.
Ja, genau.
Kommt von Herzen?
Pilze!
Ach so. Mein Quatsch kommt von Herzen.
Ja, natürlich. Mein Quatsch kommt auch von Herzen, das wisst ihr doch.
Genau. Wir müssen uns alle mal die Ohren waschen, glaube ich. Die Füße waschen. Die Füße waschen, damit der Dreck nachrutscht.
Was?
Ja. Yeah. Okay.
Ja, kommen wir zum Laserfoo.
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 Eigentlich hat nur wieder der Flydi gelesen.
Fast. Der Pladi liest halt auch so viel.
Ja. Kann nichts dafür.
Ja, komm. Was hast du gelesen? Warum hast du es gelesen?
Also ich habe jetzt, hast du gerade gefragt, warum?
Ja, warum hast du es gelesen?
Warum liest du?
Echt jetzt?
Weil ich mir halt vornehme, dass ich mir so eine halbe Stunde am Tag nehme, um irgendwelche interessanten Dinge zu lesen, und das mache ich dann halt jeden Tag. Und da nehme ich mir dann halt die Dinge raus, die ich interessant finde, und ich lese deswegen halt, weil ich es interessant finde. Ich glaube, das ist meine einzige.
Mehr hast du zur Verteidigung nicht zu sagen.
Oh, nee, Mann, weiß ey. Nicht. Ich finde halt Dinge.
Es gibt, du findest Dinge interessant.
Es okay. gibt Dinge, die nerdsnipen mich irgendwie so, und ich lese dann halt meine Überschrift und denke, ach, das klingt jetzt interessant, und dann gucke ich mir das halt mal an, und wenn ich dann den Artikel gut finde, dann schreibe ich den halt in die Liste, da habe ich im Podcast was zu erzählen.
Schöne Sache.
Gut.
Ja.
Beispielsweise
Distributed Systems are a UX Problem. Fand ich einen ganz interessanten Artikel, weil es da halt ein bisschen auch so um die Usability, den Usability-Aspekt von verteilten Systemen geht. Nämlich, dass wenn du halt solche Dinge wie verteilte Transaktionen und so weiter hast, dass das dann deine ganzen UIs oder deine User Experience verlangsamt, und dass du dann halt vielleicht auch solche Dinge mit dem im Hinterkopf designen solltest, dass da tatsächliche Menschen irgendwie an einer Stelle sitzen und deine Software benutzen wollen, und dass du noch so ein ausgeklügeltes verteiltes transaktionales Modell haben kannst, und es bringt dir halt nichts, wenn deine Benutzer da irgendwie frustriert von sind, weil die Anwendung langsam ist. Und das zeigt halt mal so ein bisschen Wege, wie man denn da irgendwie mit umgehen kann und was denn irgendwie cool ist und was nicht so cool ist. Wenn man sowas baut oder sich dafür interessiert, ich fand es ganz interessant zu lesen.
Okay, cool.
Was haben wir noch? Was komplett anderes, nämlich Startups in Emotional Debt. Da geht es so ein bisschen drum um diese andere Seite. Man liest so auf Seiten wie Hacker News und so weiter ja immer oft um von den jungen Gründern, die in ihren 20ern dann super reich werden, weil sie irgendwie ein tolles Startup gegründet haben, und irgendwie halt nicht von den Leuten, die irgendwie der nächste Mark Zuckerberg werden wollen und deswegen dann psychische Probleme und Burnout und sonst was bekommen. Und das ist so ein Blogpost, der dann mal so ein bisschen die andere Seite beleuchtet, ob sich das denn überhaupt dann lohnt oder ob das nur für einen bestimmten Typ Mensch irgendwie sinnvoll ist.
Okay, so. Und ist es für, komm, spoiler's doch mal. Das ist nur für einen bestimmten Mensch, was?
Ja, wenn ich das jetzt so formuliere, was soll es denn sein?
Nur bestimmte also, Menschen.
Okay. Ich meine, es ist doch irgendwo einleuchtend, es können nicht alle irgendwie Rock oder Popstars
sein. Was? Nicht ja. alle können jetzt Rockstars sein? Nee,
also, ein paar müssen auch Hip-Hop machen.
Ja. Ja, weil,
oder
Ninjas. Oder Hip-Hop.
Wie heißt das, was Helene Fischer macht?
Schlager? Ja.
Schlagersänger
Schlagen,
werden.
Geschlagen werden.
Geschlagersänger werden.
Ja, genau. Also irgendjemand muss auch volkstümliche Dingsparaden spielen.
Ja.
Ja.
Nö.
Ja, oder du schreibst halt Stories für Comics. Ja. Für animierte Filme.
Irgendjemand muss es machen, sonst macht's jemand anders. Und da sind wir mit Helene Fischer noch ganz gut bedient. So.
Yo.
Es könnte wesentlich schlimmer sein.
Ja.
Glaub ich. Es könnte sein, dass Flydi plötzlich Schlager singt.
Beispielsweise. Ohne mir je eins von beiden je wirklich zu Gemüte geführt zu haben, kann ich das sagen,
das
könnte schlimmer als Helene Fischer sein, zum Beispiel Pleidi könnte Schlager singen. Ja.
Vermutlich, ja. Also ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil ich irgendwie Helene Fischer irgendwie nur vom Namen her mal irgendwann gehört habe, aber
ja, sei froh, dass du sie nicht wirklich Thema. Gehört hast.
zum anderen Thema, sonst verquatschen wir uns hier noch eine Weile. Pixar's 22 Rules of Storytelling hat jetzt überhaupt nichts mit irgendwelchen Technologiekram zu tun. Ich fand es einfach nur ganz interessant, wie die dann so ihr Charakterdesign und sowas machen. Das ist dann halt irgendwie relativ einfache, kurze Regeln oder Richtlinien gibt, die irgendwie so einen Film ausmachen.
Okay. Ich find's ja komisch, dass sie 22 nicht 23 haben.
Ja.
Ich finde, sie hätten noch eine finden können. Sie hätten noch irgendwo eine finden können. So. Ja. Regel Nummer 23, nur weil wir 23
don't,
brauchten.
Don't be a dick.
Don't be an asshole.
Don't be a dick, ja.
Ja. Be excellent.
Ja.
Dann zu was Größerem, Understanding Computation. Ich glaube, ich habe das hier in der Sendung schon mal erwähnt. Ich habe jetzt tatsächlich angefangen, es zu lesen und bin da jetzt schon irgendwie so ein paar Kapitel drin. Ist ein ganz interessantes Buch, weil es halt also das ist tatsächlich so ein Buch, was ich irgendwie so auf Papier und so gekauft habe.
Ja. Toter Baum! Schlagt ihn!
Toter Baum.
Mein Freund, und, der Baum.
Was es tut, ist...
Schlimmer als Helene Fischer. Sorry.
Ja. Also was an der Standing Computation tut, es ist ein Buch, was theoretische Konzepte von Programmiersprachen und von generell, würde ich jetzt mal sagen, Konzepte in der Informatik einem beibringt. Und zwar ist das Zielpublikum Leute, die programmieren können, aber keine theoretische oder akademische Ausbildung in dem Bereich haben.
Die erfolgreiche Studium abgebrochen haben.
Mhm. Erfolgreich das Studium abgebrochen haben, genau.
Oder das Falsche studiert haben.
Ja, oder auch so für Leute wie ich. Ich hab das studiert, aber ich find's halt irgendwie so spannend, mir mal nochmal in Erinnerung zu, wie nennt man das? Mich daran zu erinnern, wie denn Programmiersprachen funktionieren und so. Und ja, in den ersten Kapiteln, da wird halt auch relativ einfach in Form von so ausführbarem Ruby-Code erklärt, wie denn die Semantik von einer einfachen Programmiersprache aussieht und wie man das sich selber bauen kann. Und dann wird erklärt, wie man Parser dazu baut. Und mehr oder weniger wird da halt Schritt für Schritt so eine sehr simple Programmiersprache zusammengebaut, sodass du halt auch verstehst, wie das funktioniert. Und das ist eigentlich recht gut geschrieben und mir macht es momentan Spaß. Also wenn irgendwie Leute da Interesse dran haben oder sowas gut finden, dann kann ich das nur empfehlen.
Gut.
Okay, dann muss ich jetzt ein bisschen ausholen, wenn ich darf.
Je nachdem, wie weit.
Ich weiß
nicht. Ansonsten müssen wir ausholen und die umpatschen. Das ist
okay, du bist an der VoIP-Leitung, du wirst keinen von uns treffen, glaube
also ich. Dieser Artikel, den ich da verlinkt habe, der ist jetzt eigentlich nur ein kleiner Aspekt von ich wurde im Wochenende generd-sniped.
Schon wieder generd-sniped.
Schon wieder. Ja, du lässt dich auch echt einfach.
Also so das Ding ist, ich habe Jonathan Colton gehört, der hat ein Lied über das Mandelbrot-Set und dann wollte meine Freundin wissen, was das Mandelbrot-Set ist. Und dann habe ich ihr die tollen Fraktale gezeigt und dann wollte sie wissen, wie die entstehen. Und dann ist sie ins Bett gegangen und dann saß ich 4 Stunden oder 4, 5 Stunden da und hab mir Artikel über das Mandelbrot-Set durchgelesen.
Oh Gott.
Und hab ein Mandelbrot-Set Renderer in ASCII-Art in Ruby nachimplementiert und diese Artikel. Ja,
sind halt Dinge, die müssen getan werden.
Ja, das sind halt Dinge, die getan werden.
Genau. Und
dieser Artikel, das war so meine Ausgangsbasis, der mal zeigt, so wie man so einen ganz einfachen Mandelbrot-Renderer mit ASCII-Art baut.
Gut. Was auch sonst?
Ja, weil, nee, also, was machst du nachts? Ach, ich hab mal ein ASCII-Art Mandelbrot-Dingsbums gebaut.
Ja, ess vielleicht nachts Mandelbrote.
Ja. Und jetzt habe ich vor kurzem einen Podcast über die Programmiersprache Elm gehört, was auch eine funktionale Programmiersprache ist, die nach JavaScript runterkompiliert und jetzt habe ich das Bedürfnis, sowas in Elm zu bauen.
Ja, gut. Auch wieder so ein Ding von Sachen, die halt getan werden müssen.
Flydys geheime Gelüste.
Oh ja, du geiles Mannebrot.
Ja, manchmal muss man das einfach tun.
Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man da sein Finger reinsteckt in so ein Mandelbrot.
Tja, nee, dann schneidest du dich wahrscheinlich an den scharfen Kanten. Oder so.
Je nachdem.
Jetzt weiß ich, wofür ihr die ganzen Pilze braucht.
Nee, damit ihr diese Mandelbrote sehen kann
damit
einfach.
Damit ich die schönen Farben sehe.
Und dass er da durchfliegen kann. Wow, ich pfeife immer. Oh mein Gott.
Sehr gut. Ich habe übrigens eine hübsche Seite gefunden, die ich auch nochmal kurz verlinken kann.
Ist die auch Mandelbrot?
Wir nehmen nur GeoCities-Seiten.
Ja, nur GeoCities.
Sonst sind sie nicht hübsch.
Ja, oder wie hieß die andere Megaparty? Nee, wie ist jetzt? Mega Cities, Mega.
Mega
Kombi. Also Angel Fire. Ja. Natürlich.
Also es gibt eine hübsche Seite, die ich hier verlinken kann. Da kann man dann quasi Mandelbrot in Form von einem HTML-Canvas rendern und kann da reinzoomen und lustige Dinge mit tun. Und das ist ganz hübsch.
Okay, okay, krass.
Daniels Hyperloop.
Hyper.
Haben wir schon mal drüber geredet?
Das ist ein Artikel von unserem neuen Chef Tesla und SpaceX-Blogger der Webseite Wait But Why, der immer sehr schön ausführliche Artikel zu was zusammensucht. Und
zu ihm
und all seinem, was er so tut. Ja.
Was der große Musk uns quasi Gutes tut.
Genau, Master of Musk.
Elon Musk. Ja. Wie Phantom Musk. Plus
Elon Musk.
Ich muss auch mal kurz ausholen hier.
Komm doch.
Nach Hause.
Oder von Sailor Moon.
Sailor Moon.
Elon Musk.
Geh aus meinem Kopf raus, Felix.
Echt? Niemand.
Bei mir spielt jetzt gerade der Theme-Song im Kopf.
Das ja, ist echt ja bei Flydin, schön. Bei dem Mino nicht nur im Kopf,
Mondstein
sondern auf und sie. Immer schon ganz schön spät jetzt, glaube ich.
So Ingo, müssen wir wieder irgendwelche Witze machen, die ich zum Lachen bringe?
Ja.
Nee, geht nicht. Dürfen wir nicht.
Komm, ja, dürfen wir nicht mehr.
Ja, was ist mit dem Artikel jetzt, Hyperloop?
Ja, das ist einfach nur nochmal eine Zusammenfassung, eine Erklärung, was Hyperloop ist, was die Vorteile davon sind, was die Nachteile davon sein könnten, was die Kritik an dem Projekt ist, was...
Ist doch so wie Magnetschwebebahn bloß unter der Erde.
Ja.
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 Menschen drin.
Nur, dass es nicht wie in hier... Das
schwebt doch gar nicht auf Magneten, oder?
Der zweite...
Was?
Wer? Ach, es gab so einen Film. Total Recall. Ja. Da gibt es ja auch in dem
Total Remake, Record, den neuen, ja.
Haben sie ja mit so einem Ding so quer durch die Erde durch.
Ja, ja.
Das ist
ja
halt eher so unter der Erde, aber halt, also
nicht
flach,
ganz durch,
ne,
die Erde durch.
Also halt, ne, LA.
Nicht ganz so dumm.
LA to San Francisco und sie fahren nicht einmal in China vorbei, also schon mal.
Sicher nicht.
Weiß ich nicht, vielleicht baut der Musk da heimlich.
Ja, oder die chinesische Regierung will die Leute ab.
Am Ende baut er heimlich noch so eine Hyperloop irgendwie nach Kolumbien runter für einen Drogentransport. Man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht.
Weiß
ja
nicht, was Gott der baut. Und dann ist auf einmal da.
Ja.
Da wundern sich, was denn das?
Drogen.
Ja.
Ups. Ja. Ja. Und dann hält er eine Keynote, wo er so, Leute, pass auf, ich sag's euch. Also die Leute, die auf Koks sind, die sind so viel lustiger, ich sag's
euch. Die sind auch viel schneller beim Arbeiten. Oh, wir haben übrigens anstatt Stuttgart 20 Hyperloop gebaut.
Das wäre sehr cool. Ja.
Ups.
Ging auch viel schneller, war auch billiger. Oh Wunder.
Alles billiger.
Durchfahrts-Hyperloop.
Okay. Ja. Sehr schön.
Okay.
Das war's mit unserem Lazy-Fool. Dann kommen jetzt die Rumheule-Geschichten.
Ja.
Okay.
Ja, wer will heulen? Ja.
Ich hab nichts.
Ruby, wer kann das wohl sein?
Ruby GUI. Ja.
Libraries. Keine GUI für Ruby benutzen, sondern einfach nur Webseiten. Das ist voll der Quatsch, dass man irgendwas mit GUIs baut.
Ja, das Ding ist, ich wollte halt irgendwas Grafisches anzeigen und wenn ich das irgendwie hätte, also es geht wieder um das Thema, ich habe mir dann überlegt, ich könnte jetzt irgendwie einen bunten Renderer für Mandelbrot-Geschichten schreiben und
hab
dann gedacht, oh, ich guck mir doch mal irgendwas an, wo ich in Ruby auf einem Canvas rummalen kann. Und es gibt dann irgendwie so ein Framework, das nennt sich Shoes, das kann man aber in der aktuell stabilen Version nicht als RubyGem installieren, sondern muss da irgendwie einen komischen Installer machen und die Version, die als RubyGem funktioniert, die geht dann, ist irgendwie noch in Entwicklung und die funktioniert irgendwie nur auf der JVM mit JRuby und dann könnte man Swing machen und ich habe da so ein paar Sachen ausprobiert und irgendwie nichts hat funktioniert und dann hatte ich keine Lust mehr und dann habe ich beschlossen, ich mach's dann halt irgendwie im Browser, wenn ich mal irgendwie Zeit dazu habe.
Also nie. Ist auch okay.
Also vielleicht
auch
nicht. Aber vielleicht kannst du jetzt mit diesem einen Dings bauen, dieses,
ja,
was du gesagt hast.
Jetzt habe ich ja Bock auf Elm. Weil
genau,
Elm,
deswegen kannst du es ja in Elm bauen.
Aber wenn jemand bunt und Canvas sagt, habe ich immer Bob Ross im Ohr. Happy Little Clouds.
Ungefähr so funktioniert das auch.
Happy Little Trees.
Yeah, beat the devil out of it.
Ja.
So. Oh yeah. Yeah. It's alright.
So, Fleid, ich muss dich jetzt mal ganz kurz wegschmeißen.
Wieso? Wir sind fast am Ende.
Ja, deswegen ja.
Hä?
Ja.
Hä?
Ich muss,
das
mit
Compute.
Ja, ich muss hier Sachen vorbereiten, damit wir zum Ende kommen können.
Ja, gut.
Und leider ist, also es ist komplett tot. Ich kann nichts mehr machen.
Ingo, was ist denn das? Ingo, haut sein MacBook Air.
Das ist leider macOS.
macOS. Ich habe gedacht, macOS kann gar nicht abstürzen.
WatchOS.
Ist es so abgestürzt?
Weil
Fleidy, bist du immer noch da?
Ja, ich bin noch da.
Weil Steve, also bei Steve wäre das nicht passieren.
Das ist einfach
muss man
tot.
Jetzt so sagen.
Es ist bei schwarz. Steve wäre es einfach nur richtig tot.
Es ist offensichtlich nicht abgestürzt, weil ich euch immer noch höre.
Ja. Doch, noch es nicht. Es ist dunkel,
er hat es jetzt
du kannst damit nichts machen, du kannst keine Taste drücken.
Du kannst die Tasten drücken,
kannst die Tasten drücken, was sagen?
Das
hast du mal geguckt, ob deine Tastatur dein Display vielleicht auf ganz runtergedreht hat?
Ja.
Ich hatte das mal, dass ich mal Feuchtigkeit in der Tastatur bekommen habe.
Ja, aber da muss doch irgendwo...
Los, mach mal auf heller.
Genau, nee, passiert nichts.
Mach mal heller.
Dann wäre ja jetzt...
Oh, also noch heller.
Ingo hat ja gerade alle Tasten gleichzeitig auf seine Tastatur gedrückt, dann wäre
da
ja irgendwas
nix
passiert.
Ja. Okay. Deswegen muss ich dich jetzt leider mal ausmachen und...
Nein!
Immer diese... Seht ihr immer diese Podcaster? Ein schlimmes Gesockse sein.
Ja, also
was können
darf
die
das
eigentlich?
Nachher rausschneiden, deswegen ist egal.
Ja.
Ist okay.
Genau, der Ingo macht
genau
das. Der hat jetzt sonst nichts zu tun.
Genau, ich kaufe dem Ingo mal ein bisschen Zeit.
Ja.
Und vielleicht haben wir den Flydy bis dahin.
Der Flydy tanzt auf jeden Fall.
Ich habe die Tage, also genauer vor ein, zwei Wochen, ein lustiges Problem angefangen. Das hauntete mich seither.
Oh mein Gott,
es gibt von Apple sowas Tolles, das nennt sich Reminders. Das ist eine App. die wird auch von Apple zwangsweise auf dem iPhone und auf dem Mac installiert.
Voll praktisch, dann muss das gut sein.
Genau, das dient dazu, sich Erinnerungen einrichten zu lassen, wie der Name suggerieren mag. Und das hat ein tolles Feature, was ich bisher bei kaum einer anderen Notification-App gesehen habe, Erinnerungs-App gesehen habe, außer, glaube ich, wie heißt das tolle hier, das mega tolle Omnifocus. Das habe ich noch nicht benutzt, war mir einfach zu teuer. Egal. Reminders von Apple, das hat so tolle Location-based Reminders. Mhm. Das heißt...
Irgendwas hört sich anders an. Wir hören uns anders
ganz
an.
Ganz normal.
Oh mein Gott, das ganz ist normal, so cool, aber auch irgendwie so creepy. Yeah. Ist. Oh, jetzt sind wir wieder. Oh.
Ihr werdet gar nicht wissen, was es war. Ingo hat unsere Stimmen gerade hart sexy gemacht.
Oh yes. Ich hätte es gerne nochmal so. Kannst du das machen?
Ich kann das noch viel schlimmer machen.
Also okay. Nee, nicht viel schlimmer, nur so ein schlimmer, bisschen.
Besser.
Nur besser anders. Warte mal. Kannst du mich Arnold Schwarzenegger machen? Kannst du da Chopper? Oh, er hat funktioniert.
Chopper now. Warte mal.
Ja. Lot of some steam.
Ja. Ja. Hallo?
Hallo? Oh Gott, wo bist du denn? Du bist da hinten, oder?
Weiß
ich
nicht.
Ich sehe dich gar nicht.
Bin ich hier?
Nein. Sag mal noch was.
Okay.
Sag mal.
Jetzt springe ich hier in diesen Pool.
Ich glaube, es war kein Pool, es war Poop. Ich springe in diesen Poop.
Und da ist die Verbindung weggebrochen. Ja. Spaß beiseite. Also, es gibt diese Reminders-App und da kann man sich Reminders erstellen, Location-based, und das Ganze ist super toll mit Siri integriert. Oh, das heißt, Ich war mal irgendwann weg, hatte die Waschmaschine laufen, habe gesagt, Siri, erinnere mich an Waschmaschine, wenn ich zu Hause ankomme. Wichtig ist dabei, man darf nur sagen, erinnere mich an Waschmaschine.
Erinnere mich an Waschmaschine.
Man darf nicht sagen, erinnere mich an die Waschmaschine, weil dann steht im Reminder als Titel die Waschmaschine. Also, was nach dem ankommt, ist in deutscher Sprache direkt. Das ist einfach nur String Extract und fertig. Spaß war so. Hat auch wundervoll funktioniert im Sinne von, der Reminder wurde eingestellt. Übrigens, kurz davor, ich hatte das eine Woche davor mal gemacht und kam daheim an und der Reminder ging nicht los. Da habe ich festgestellt, dass auf dem iPhone die ganze Zeit dieser, hey, willst du, dass Reminder deine Location haben kann? Weil ich hatte es anscheinend vorher noch nie benutzt. Hätte ich mir auch gewünscht, dass dann vielleicht irgendwie mal so, ey, du hast das noch nicht bestätigt, noch nicht freigegeben. Egal, bei Apple darf man keine Fragen mehr stellen, habe ich dem letzten
Mal gehört. Nee, das ist einfach, alles was sie machen, ist genau richtig.
Genau richtig.
Und wenn es ändern
genau
war, war es davor
Punkt,
richtig?
Punkt, genau richtig, genau für dich. Punkt. Ja,
nee, also.
Und bei mir war es dann dummerweise so, ich habe dann so eine Uhr
genau
gekauft
richtig,
von der Firma Apple. Und da ist es auch integriert und ich kam daheim an und dann ging meine Uhr los und gesagt, Waschmaschine. Weil ich habe ja nicht die Waschmaschine gesagt, sondern nur Waschmaschine.
Waschmaschine.
Dann hat sie gesagt, Waschmaschine. Und dann bin ich runtergegangen, die Waschmaschine ausgeräumt und habe auf
God.
Dann gedrückt auf der Uhr. Das...
Ja.
Wurde eigentlich so in die Cloud gesynkt und dann passierte nichts mehr erstmal für
ist
eine
doch gut,
Weile.
Oder?
Bis ich am nächsten Tag ins Geschäft ging, danach wieder heimkam und daheim mein MacBook aufklappte und dann kam da oben rechts so Push-Notification, so Reminder, Waschmaschine, erledigen, los. So, ja, habe ich doch schon. Und typischerweise ist es dann halt auch so, wenn man so einen Reminder erledigt hat, dann findet man den auch nirgendwo mehr, weil er ist ja erledigt. Also habe ich da irgendwie so ein Geister-Reminder gehabt, der mich jetzt zwei Wochen lang oder so, hat er mich echt hart getrollt. Jedes Mal, wenn ich heimkam, das MacBook aufgeklappt hat, Waschmaschine.
Ey, Waschmaschine.
So.
Aber es ist doch gut, wenn du jeden Tag eine wäschst.
Das ging so weit, dass mir dann auch regelmäßig das Fantastical abgestürzt ist, weil das hat auch so eine Reminder-Integration und dem war es dann halt eins zu viel, da irgendwie einen Reminder zu, also eine Notification für einen Reminder zu haben, der Reminder existiert aber gar nicht mehr. Und Fantastical ist daran gecrashed, sieht man mal wieder, Apple Software macht alles richtig, crasht nicht, erinnert einen einfach immer wieder jeden Tag. Ich glaube, am Ende habe ich es irgendwie hingekriegt, dass ich mich in das Web-Interface von iCloud eingeloggt habe. Da kann man diese Reminder auch managen. Also man kann das ja wirklich mittlerweile auf dem Mac, auf dem iPhone, auf der Uhr, auf dem
überall
Web managen. Überall. Und ich glaube, am Ende hat das Einzige, was geholfen hat, ist, ich habe eine neue Liste angelegt. Weil man kann natürlich auch die eine Liste, wenn man nur noch eine hat, nicht löschen. Man muss ja immer eine Liste haben bei Apple. Mindestens eine. Also habe ich eine neue angelegt und habe die alte gelöscht und ich war seither noch nicht zu Hause und habe mein Notebook aufgeklappt. Das habe ich,
du hast ein bisschen
das
Angst,
hab ich
oder?
Heute Mittag oder so gemacht. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich nachher heimkomme. Ja, und das ist halt einfach ziemlich blöd, weil, ne, also.
Aber vielleicht
immer
solltest
immer
du...
Immer diese harte Magie, nee, bei glaub, Apple, das regt mich so auf. Immer diese Scheißmagie. Auch mit Fotos zum Beispiel. Ich habe jetzt irgendwie demnächst wieder Fotos gemacht und die wurden einfach zum Teufel nicht auf meinen Mac gesynkt. Und es gibt keinen jetzt versuch den Sync nochmal Button. Nee, weil ja alles magisch ist bei Apple, ja? Man kann ja nicht irgendwie mal dann noch sagen, nee, sorry Apple, der Zauberstab, der ding, ding, der geht gerade nicht. Ich drücke jetzt hier nochmal auf Reload. Nee, das gibt's bei Apple nicht. Das finde ich so bescheuert.
Scheiß Wein.
Ja, so. Ja. Ingo, war das genug Zeit für dich? Das letzte war nur gespielt.
Ich liebe, liebe
Apple. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
du würdest am liebsten diesen Zauberstab und dann so.
Es ist gut, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. Ja. Ich muss einfach sagen, ich liebe das immer, wie reibungslos und vor allem auch so prädiktiv vorhersehend Apple Software super funktioniert.
Ich glaube, Apple wollte dir damit einfach sagen, dass du öfter waschen sollst, wenn du stinkst. Also, das würde ich jetzt einfach mal so annehmen, weil alles andere würde ja keinen Sinn machen. Ist ja nicht das, kaputt sein kann es ja nicht.
Ja, nee, vielleicht haben sie wirklich irgendwie die Kontrolle über meine Waschmaschine übernommen und haben die einfach immer wieder laufen lassen.
Waschmaschine, Waschmaschine, Waschmaschine.
Genau, warst du mal unten und hast geguckt.
Ja, der liegt wahrscheinlich jetzt unten irgendwie so, keine Ahnung.
Berge von Wäsche, die gewaschen sind.
Ein iPhone, das hat alle meine Wäsche gewaschen. Die
war raus. Wer hat denn die runtergebracht?
Ja, das
iPhone.
Apple ist bei ihm im Haus.
Ein Apple Representative kommt dann, ein Genius kommt dann
aus dem Apple Store aus Sindelfingen, fährt die ganze Zeit einer immer her und sagt, Mann,
hier türmt
sich die Wäsche, der holt sie nicht ab, die faule Socke.
So eine Socke, ey.
Ja, so eine Socke. Ja. Ja. Fertig.
Gut. Dann kommen wir zu den Picks. Jetzt hat irgendwie niemand was zu picken gehabt.
Der Dingo halt.
Ich ja.
Dingo pickt hart.
Genau, ich habe einen Mimi-Pick.
Nose-Picking.
Mimi-Pick-Pick. PDF Sam. Split and Merge. Ist eine total tolle Software. Nämlich eine Java-Software. Java GUI. Sieht so schön aus, wenn man es startet.
Beste. Fucking. Was? Was nun?
PDF Sam.
PDF Sam.
Ja. Split and Merge.
Und was tut es jetzt genau?
Split and Merge, Mann.
Ja, Split PDFs. And Merge. Du kannst ein PDF nehmen und kannst sagen, nimm mir die Seite 2, 6 und 8 und pack die in ein neues PDF.
Krass.
Okay.
Ah. Mega Feature.
Abgefuckter Shit.
Ich weiß, ist das ein GUI-Tool oder eine CD-Tool?
Ja, it requires Java 8. Das ist mal das nächste
fuck
Level.
No. PDF Sam, tschüss. Java, ich
was,
sag's.
Was? Läuft nicht auf AsmJS? Was mit Quatsch?
Gibt's da einen Bytecode für?
Genau, ich hätte gerne den WebAssembly Bytecode. Und darunter fange ich gar nicht an, irgendwas zu machen. Ja.
Schön. Gut,
ja. Ist ja schon ganz praktisch. Ich habe solche Dinge selten genug, dass ich mir das dann geben kann, irgendwie das in Preview zu machen, was das einigermaßen auch kann, aber vermutlich ist dieses Tool hier wahrscheinlich bequemer zu benutzen, weil es dafür optimiert ist, oder?
Naja, also
du kannst halt schnell auswählen, du kannst halt wirklich sagen, 3., 6., 8., 9. oder 10. bis 13. und dann ab in ein neues PDF.
Und es hat eine API, also, Mann, das heißt, wenn das
relativ übersichtlich ist, machst du halt Preview auf, gehst in die Seitenansicht, wählst die einzelnen Seiten an, drückst Command-C, Command-N und hast ein neues Dokument offen, da ist das alles drin.
Jo.
Ja, aber nicht alle Leute haben macOS.
Ja, das ist mir doch egal.
Was?
Sollen sich jetzt deswegen so eine Java-Kreppel wieder runterladen?
Ja, genau.
Das ist awesome.
Oder macht es gibt auch Kommandozeilen-Tools, die machen. Ich glaube, PDF-Sam geht auch auf die Kommandozeile.
PDF-Split heißt, glaube
ich. Split, ja. Also ich habe es auch schon mal auf der Kommandozeile benutzt. Das ist jetzt ein GUI-Tool, was in Java hässlich aussieht.
Das sieht so nach Kotze aus. Das ist echt übertrieben, ey. Ohne Witz, guck's dir an einfach. Sieht aus wie eine Datenbank-Konfigurationsoberfläche.
Was er weiß, das ist eine GUI-Applikation, die gerne irgendwie Benutzer hätte, aber sie hat es nicht mal mit Screenshots auf ihrer Webseite.
Ja, doch, die sind in den Tutorials drin, Mann.
Zu Recht, also du willst die Screenshots auch nicht sehen.
Weil das schreckt dich ab. So, ups. Na, dann.
Von welchen Tutorials redest du? Im Wiki, oder?
Ja, vom PDF-Sam-Tutorial natürlich.
Wo ist das?
Warte, ich habe das hier gefunden.
About Android. Es gibt auch eine Android-Version.
Warte, wo ist denn das hier?
What the fuck? Ich schaue mir die Android-Version auf Google Play an. Ja, ist hässlich. Okay, Gottes Willen.
Um Gottes Willen. Fuck, wo ist denn jetzt das hier?
Also, Fazit, es ist eine Java-App, die sieht scheiße hier aus, die macht aber genau das, was ich gebraucht habe. Und deswegen ist es ein Mini-Pick.
Mein Beileid.
Immer noch.
Mein Beileid.
Ja.
Ich habe es mal in den Channel gepostet.
Sehr schön. Sehr schön ist übrigens der Wiki-Eintrag How to avoid out of memory. Und dann wird dir so schön erklärt, wie du eine Java-Command-Line deinem
Peak-Memory-Settings
hochsetzt.
Das ist einfach das Beste.
Bam.
Scroll mal runter.
Es ist gut, wenn es seinen Zweck erfüllt und wenn der Ingo damit glücklich ist, aber ich glaube, ich bleibe einfach bei Preview.
Ich glaube, ich werde es einfach niemals benutzen.
Oder das.
Es tut mir leid.
Ja, du musst es ja auch nicht benutzen. Ich habe es diese Woche gebraucht, es hat meinen Zweck erfüllt. Gut, es sieht scheiße aus. Okay, ich habe auch gedacht, egal. Es funktionierte gut genug, ne?
Ja.
Von dem her.
Works for me.
Ja, genau.
Okay, also.
Und wenn jemand sowas braucht,
freut er sich vielleicht. Du kannst auch als XML vielleicht exportieren.
Siehste.
Krass.
Ja. Schön. XML. Wollte
das ist das nächste Level, was du halt auf jeden Fall haben willst. So, ja, ich hätte gerne meine PDFs als XML. Weil das sind so die zwei Lieblingssachen, die ich gerne habe.
Du kannst ja beim Speichern auswählen, ob es PDF 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 sein soll.
Auch 1.10?
Ich glaube, das gibt's nicht.
Oh mein Gott.
Frag mich nicht, welche Adobe Acro-Scheiß-Versionen das dann sind.
Adobe Acro-Scheiß.
Adobe Acro-Scheiß.
Schön.
So.
Auch nicht schön.
Kommen wir zum zweiten Pick. Ihr wisst ja, SSH mit Key ist eine total tolle Sache. Und vor allem, wenn man dann dem Key kein Passwort gibt, kann man sich schön auf vielen Servern einloggen mit dem Key, weil manchmal will man ja irgendwas automatisieren. Ja. Bloß, wenn man dann nicht will, dass alle Kommandos auf der anderen Seite ausgeführt werden sollen, kann man eins festlegen. Ja, man schreibt das dann einfach vor den SSH-Key hin. Also in der Authorized Keys kann man das einschränken, kann man sagen, okay, wenn jemand mit diesem SSH-Key ankommt, dann kann er auf dem Server nur das Kommando, hier in dem Beispiel ist jetzt Date, ausführen. Alles andere wird halt geblockt. Soweit so bekannt, glaube ich. Hat jeder schon mal gemacht, oder?
Ja.
Ja. Was ich nicht wusste, was interessant ist, du hast die Möglichkeit, über die Variable SSH-Original-Command rauszufinden, was wollte der eigentlich dort vielleicht ausführen und dir, was in dieser Variable steht, dann auch irgendwo zunutze machen. Also ich brauchte das, ich wollte halt zwar einschränken, dass nicht alles ausgeführt werden darf, aber ich wollte schon gern noch ein paar Informationen mit rübergeben auf den anderen Server und habe mir dann halt diese Variable genommen und die dann benutzt und das gelöst, was ich wollte.
Okay, ich hoffe, das ist total sicher, weil ich glaube es nicht. So wie du es gerade beschrieben hast, ist glaube ich ganz schön kacke. Aber ist okay.
Nicht wieso? Ja, ist es,
ich habe es noch nicht mal gesehen, ich kann ja nicht darüber urteilen, aber ich kann dich trotzdem beleidigen.
Ja, super, genau. Keine Ahnung haben, aber trotzdem erstmal rumpöbeln, gell?
Ja, natürlich, erstmal rumpöbeln. Weil wenn...
Ja. Was ist? Na, du schränkst auf jeden Fall damit die Möglichkeit an, wenn er mal den einen Server gehackt hat, kann er nicht einfach automatisch auf den nächsten überspringen.
Ja, das ist doch eine gute Sache.
Ja.
Nicht automatisch, aber muss man sich halt ein bisschen Mühe geben.
Muss man sich ein bisschen Mühe geben. Meinst du?
Ist ja immer das Gleiche mit den quasi, du hast ja eine Sandbox gebaut, quasi.
Achso, du meinst.
Und wenn du die halt shitty ist, was in den meisten Fällen ist, wenn man das selber macht, dann hält es halt nur eine bestimmte Zeit quasi. Mhm. Und einen bestimmten Willen des Angreifers stand, dort weiterzumachen.
Ja.
Ist aber immer das Gleiche, aber ist auch okay. Also. Zumal man auch wenn man die Leute kennt, kann man sie auch punchen, ist ja auch alles in Ordnung. Ist so.
Ja, wenn du sie kennst.
Ja, wenn du
aber
sie kennst.
Aber das kennst du ja bei den meisten Hackern, die so deine Server
haben. Ja, deswegen, aber es haben ja die meisten Leute auch kein Sudo auf deinen Computern. Oder kein
nee, aber wenn sie halt einen Rechner schon mal gehackt haben und du wirklich auf dem SSH-Keys ohne Passwort liegen hast, die sich dann halt was irgendwo automatisch, bei einem Backup-Server oder so, der halt irgendwoher Sachen ziehen muss.
Ja, gut. Dann kannst du dem halt auch quasi diese eine Command geben.
Ja.
Aber das hast du ja dann auch gemacht, das ist ja alles perfekt, das ist geil.
Genau.
Nee, super, perfekt.
Genau, damit kannst du es einschränken und, wie gesagt, super neue Informationen. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, auszulesen, was wollte der dann noch ausführen eigentlich und mit dieser Information vielleicht noch Dinge zu tun. So.
Okay.
Das war eigentlich gute das, Sache. Was ich weitergeben wollte.
Nee, ist super, wenn...
Weil mir das vorher nicht bewusst war. Ich kannte das gar nicht, dass das überhaupt geht.
Okay.
Noch rauszufinden, was der zusätzlich noch ausführen wollte. Ja. schöne Sache.
Jetzt kommt das nächste gleich, wo ich mir auch denke, so holy fucking shit.
Pick? Ja, ich benutze Moonin, um meine Server zu überwachen.
Ja.
Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt.
Ja.
Und auf so gewissen NAS-Geräten hast du halt kein Moonin. Also klar, ich könnte es mir irgendwie selber bauen. Ja. Aber es hat jemand was Ähnliches gebaut, nennt sich Moonin Lite.
Ja.
Der implementiert halt die Node einfach in einem Bash-Skript und stellt halt so die meisten Funktionen dar. Und
das ist geil.
Ja, das funktioniert.
Einfach auch geil. Und die Installation ist über X1.D. Ich habe gar nicht gewusst, dass das überhaupt noch gibt, ja?
Ja, siehst du, doch. Fucking und es funktioniert. Ich muss sagen, es funktioniert. Ja, also überall, wo du vielleicht nicht eine Moonin-Node installieren kannst, weil du entweder nicht die ganzen Perl-Module zur Verfügung hast oder es halt einfach kein, also es gab halt im IPKG kein Paket dafür auf dem QNAP und ich habe gedacht, ach nee, ich will mich da jetzt eigentlich nicht und hat da nicht mal irgendjemand was gebaut und turns out, ja, hat jemand gemacht. Nette Variante, das alles irgendwie auf Basis von Moonin Lite zu machen. Und,
krass, abgefahren, also echt, das ist
halt ein langes Bash-Skript, was die richtigen
macht Sachen ihr das tut. Auch so Graphen und sie
ja, das kann, Quatsch? Genau, das ist halt, das ist die Node, und der Master greift auf die Node zu und der macht halt dann die ganzen Graphen.
Okay, mein Tipp dafür, collect die und dann an Graphite.
Nee, will ich nicht, das ist mir zu viel.
Das ist ab, na gut, dann geht's.
Und außerdem könnte das auf meinem NAS funktionieren.
Wie?
Collect die.
Ja.
Oh Gott, das könnte ja funktionieren.
Das könnte vielleicht funktionieren.
Weiß ich nicht.
Halt irgendwas nehmen, was dann irgendwo an irgendwas anderes hinschreibt und nicht diesen Quatsch selber macht, oder?
Wie?
Ja, du hast ja auch diesen komischen Graphenkrempel und so. Das brauchst du doch alles gar nicht, weil das kann ja ein anderer Computer machen.
Das macht doch ein anderer Computer.
Das macht ein anderer Computer.
Das ist hier nur die Node. Das ist das
quasi
Ding,
der Agent.
Genau, das ist der, die Informationen aggregiert und dann zum Master.
Okay.
Oder der Master klopft an und fragt, hey, gib mir mal deine Daten und kriegt die dann.
Das Problem ist
halt, die Node gibt's halt nicht für mein QNAP-NAS und hier hat das jemand gebaut. Also wer vielleicht ein NAS hat oder einen komischen Rechner, auf dem es nicht die richtigen Perl-Module gibt, der kann vielleicht dieses Bash-Skript nehmen, um mit Moonin zu reden, die ganzen Temperatursachen auszulesen, wie voll die Festplatte ist, wie voll der RAM ist, bladiblub.
Gute Sache.
Ja. Gut. Wie stehe ich mit meinen Picks?
Ich habe noch zwei schöne Dinge gefunden und zwar das eine habe ich irgendwie im Internet gefunden.
Und das andere wahrscheinlich auch.
Nee, das andere, das haben mir Leute zugetragen. So. Und zwar, wie man Spannbecklaken zusammenlegt. Oder Fold-Fitted Sheets, wie das auch heißt. Ich habe mal irgendwo gehört, wenn man weiß, wie man das macht, dann hat man die Lösung zu allen Fragen des Universums.
Nee. Bin mir ziemlich sicher, weil jeder, der das mal ausprobiert hat, weiß, dass es einfach nicht funktioniert.
Nee.
Das ist dann einfach so, okay, du fängst an und dann hast du zum Ende einen Knoll, egal wie du es zusammengelegt hast.
Genau, jedes dann
wirst also
Benzin
gibt Leute,
drüber, zündest es an.
Genau,
und
also es gibt Leute, die sagen, das funktioniert wohl und ich denke immer,
ja, die lügen.
Ist mir scheißegal, weißt du, wenn ich gleich einen Knoll mache und es reinlege, ist auch okay.
Das sind,
weil es ist ein Spannbetttuch. Weil es ist mir voll egal, ob es geknittert ist oder nicht. Dann mache ich das da drauf und dann ist gut.
Ich sag dir, das sind so
dann machst
Gurus.
Du Sparabo bei Amazon.
Ja. Ist ja auch scheißegal, ja?
Spannbecklagen.
Ja, aber erzähl ruhig. Sag ruhig. Ja.
Nee, das war's, glaube ich, schon, oder?
Da wird es.
Ja, und.
Ja, also.
Gut.
Also das, die Sache ist, man kann nicht gewinnen gegen diese Spannbecklagen.
Nee, you cannot win. Ganz einfach. Das
du kannst nur eins neu kaufen.
Erfindung des
die einzige Möglichkeit.
So, und,
okay.
Und das andere.
Step 8 ist am besten.
Was?
Step 8 ist am besten.
Ja, Step 8 ist am besten. Auf jeden Fall. Müsst ihr euch anschauen. Und das andere finde ich einfach nur immer wieder lustig anzuschauen. Da ist so ein Corgi, der einen Tennisball im Maul hat und dann rutscht ihm der Ball raus und er liegt so auf der Seite und ich sag mal, Corgis läuft dem Ball hinterher. Corgis sind einfach nur die besten Hunde. Wer von euch Cowboy Bebop kennt, kennt einen. Einen ist der beste Hund ever.
Der ist ja auch super Brain, der Brainhund.
Sind eigentlich nur echt, wenn sie eine Fliege anhaben. Also Corgis haben in meinem Hinterkopf immer so eine rote Fliege an.
Was? Warum? Was hast du? Was weißt tust du mit deinen Hunden?
Vladi, was hast du was, für schlimme Fantasien?
Was hast du im Hinterkopf?
Ja.
Bitte, Vladi, weih uns nicht darin ein.
Für mich britische Hunde und Briten haben aus irgendwelchen Gründen eine Fliege an, because Bowties are cool.
Bowties.
So.
Also ich finde ja Shiba Inu
weniger
auch
Pilze,
cooler.
Weniger Pilze, Vladi.
Die sehen aber fast genauso aus.
Weniger Pilze.
Okay, warte, ich mach mal jetzt hier.
Ja, so, und jetzt hat hier
Corgi
noch jemand.
Corgi versus Shiba.
Ja, ich.
Inu. Jetzt hat hier noch jemand was gepickt.
Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Den Honest Trailers Clip zu Game of Thrones fand ich ganz lustig letzte Woche.
Honest Trailers generell ist super. Super
mega Spaß. Immer gut, auf jeden Fall.
Und ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich das picken kann, weil ich die noch nicht lange habe. Ich habe mir vor kurzem so Internetschuhe gekauft.
Internetschuhe?
Was? Zurück in die Zukunftstour oder welche sind das?
Twittern die, wenn du.
Irgend so ein Startup aus Spanien, was hier Schuhe übers Internet vertickt und die sind irgendwie...
Internetschuhe gekauft!
It was a dumb thing. Then we put a chip on it and now it's a smart thing.
Internetschuhe. Es sind keine Smartschuhe, aber die sind von Muro.exe.
Ja, Muro.exe, sehr gut.
Da hab ich mir jetzt mal ein paar zukommen lassen und hab die jetzt seit vorgestern... Nee, ich hab's jetzt zwischendurch mal zurückgeschickt, weil mir die Farbe von dem ersten Paar nicht so gefallen hat. Also Austausch hat super funktioniert. Der Support war auch ziemlich freundlich und ist alles auch kein Problem.
Und jetzt hast du immer Internet, wenn du läufst.
Ja, ich habe jedes Mal, wenn ich
Schritt drin
mache, denke ich, oh, diese Schuhe, die kommen aus diesem Internet. Und die sind irgendwie lustig benannt. Also ich habe mir die Atom-Schuhe, nicht die Metal-Schuhe, weil die
nicht
die
den Chrome.
Metal-Schuhe! Metal-Schuhe!
Ich glaube, ich muss mir die Scheiße. Aber bei Metal gibt's einen, der heißt Chrome, den will ich.
Den Chrome-Schuh?
Der Chrome-Schuh, ja.
Ja. Du kannst auch einen appen.
Der updatet sich auch, wenn du ihn ausziehst und wieder anziehst von selber.
Geil.
Ja. Aber bis jetzt, also das sind halt einfach so bequeme Sneaker.
Mhm. Oh, krass.
Oder so. Ich weiß nicht, was man dazu jetzt sagt.
In this Internet.
Internet-Schuhe einfach.
Ja, ich weiß nicht. Ich hab so ein Ding mit Schuhen.
Mhm. Du hast einen Schuh-Tick, wolltest du sagen.
Nee, ich habe gar nicht so viele Schuhe, aber die ich habe, die habe ich auch sehr bewusst ausgewählt.
Ja,
und unter anderem die, weil irgendwie ich dachte, die sind ganz...
sind halt Internetschuhe.
Es sind Internetschuhe. Ich meine, was gibt's da dran, was man nicht mögen könnte?
Ja, gut. Okay, mit diesem lustigen Pick schließen wir diese Sendung.
Jo.
Würde ich sagen. Hat noch einer schöne letzte Worte?
Nee. Also dazu kann man auch...
Nee, also da fällt mir nichts mehr ein.
Dazu fällt mir nichts mehr ein. Ja gut, dann wünsche ich euch für immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Shiba Inu.
Internetschuhe.
Felix,
hallo.
Ich glaube, wir müssen uns so ein Nein doch Oh noch angewöhnen.
Nein doch
Oh. Immer.
Corgis.
Nein,
Shiba Inus. So ist
auch
es nämlich.
Auch gut.
Besser.
Internetschuhe.
Sind nicht mehr cool. Doge einfach. Der Doge ist einfach der beste Doge.
Doge. Ich will einen Doge und einen Corgi. So.
Ja. Auf jeden Fall.
Ein Shiba. Shiba Doge möchte ich. Was?
Tschüss.
Ich glaube, ja.
Ciao.
Warum heißen sie nicht Muro.exe als Webseite?
So vor der Shit.exe noch nicht gibt.
Aber vielleicht sollte es das bald geben.
Komm, lass uns verabschieden, dann können wir das in der Postshow besprechen.
Ach so.
Okay. Genau.
Und tschüss.
Ciao.
Ja, tschüss.